Ich war immer gerne so Nischenfreund, ne? Immer irgendwas in der Nische machen und hatte dann 2011 war das, das ist dann 6 Jahre später gewesen, habe ich dann mein erstes eigenes Magazin probiert. Das war dann das Sachweltmagazin.
Siehst du der Zukunft entspannt entgegen so?
Ich sehe ihr sehr entspannt entgegen, weil ich mich gar nicht so eindimensional als Verleger verstehe, sondern als Medienschaffender.
Kinder? Noch keine Kinder?
Nein, niemals.
Nein, niemals?
Nein, niemals.
Die Themen werden ja hinten raus immer interessanter, Mensch.
Ich habe keine Kinder, ich muss das niemandem vererben. Ich muss hier niemanden irgendwie für die zweite Generation vorbereiten oder wie auch immer. Das ist mir ganz egal.
Journalisten werden massenweise gekündigt, Moderatoren im TV werden massenweise gekündigt, die Auflagen von Zeitungen und Magazinen sinken stetig. Das war für mich Grund genug, einen klassischen Verleger einzuladen hier zu mir nach Stuttgart, und zwar Julian Backhaus, der seit 21 Jahren in der Medienbranche unterwegs ist. Und ich wollte mal darüber sprechen, wohin es geht, die Reise von klassischen Zeitungen, Magazinen, warum die alle am Aussterben sind, warum klassisches Fernsehen am Aussterben ist, was dahinter steckt und wo die Reise denn die nächsten Jahre hingeht. Und er hat richtig geile Insights mitgebracht. Ihr könnt gespannt sein. 1:40 haben wir miteinander gesprochen. Ich sag nur so viel, zum Schluss wird's interessant. Und wenn ihr weiterhin möchtet, dass wir so coole Gäste nach Stuttgart zu uns ins Studio holen, einladen, mit ihnen über alle möglichen Themen sprechen, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr uns folgt auf YouTube, Spotify, allen Streaming- und Social-Media-Plattformen. Vielen, vielen Dank von mir und meinem Team. Julian, herzlich willkommen in Stuttgart.
Hey, danke dir.
Bist du heute standesgemäß im Privatjet eingereist?
Ja.
Ja. Starten wir doch gleich mal mit der wichtigsten Frage vorweg. Im Privatjet von...
wo? Von Hannover heute.
Von Hannover. Wie oft fliegst du denn privat in der Woche?
Na, so häufig ist es nicht. Also In der Woche bin ich vielleicht einmal unterwegs oder sowas. Okay. Von daher kommst du über 4-mal im Monat, komme ich glaube ich gar nicht.
Okay. Nimmst du lieber einen Flieger als ein Fahrzeug oder die Bahn? Wenn du die Möglichkeit hast.
Du, das kommt ganz drauf an. Also alles, was so 1,5 Stunden ist, finde ich, kann man mit dem Auto ganz gut zurücklegen. Und alles, was da drüber ist, versuche ich tatsächlich zu fliegen, wenn es denn möglich ist. Wenn da auf der anderen Seite auch ein Airport irgendwo ist und das Ganze Sinn macht. Zug versuche ich, um alle Mittel zu vermeiden. Also das muss gar nicht sein.
Okay.
Auf einmal im Jahr muss ich Zug fahren irgendwie. Das ist dann so eine Strecke, so Hamburg-Berlin oder irgend sowas ähnliches. Komme ich nicht drum rum.
Aufgrund von Verspätungsthematiken oder einfach, weil du nicht gern Zug fährst, hier zwischen 5000 Menschen reingequetscht?
Ja, also ich muss sagen, es gibt ja in der ersten Klasse ganz vorne, vor dem Triebwagen, gibt es ja so eine Silent First Class sozusagen. Mhm. Und da kann ich eigentlich gut mit leben. Da sind dann meistens 1-2 andere Leute, die halten auch ihre Fresse. Also eigentlich geht das. Da isst auch keiner ein Brötchen oder sowas. Was ich eigentlich viel schlimmer finde, sind die Bahnhöfe. Weil du musst halt durch dieses ganze Elend durch und mit den ganzen, wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Also das ist eigentlich sogar noch unangenehmer als der Zug selbst.
Wenn du von Bahnhöfen sprichst, weißt du, was du meinst. Also wenn ich hier den Stuttgarter Hauptbahnhof sehe, ist ziemlich wild.
Gibt's den mittlerweile denn? Ich komme immer durcheinander hier in Stuttgart.
Ja, geben tut's ihn schon in Teilen. Also es ist halt sehr kompliziert, weil es gibt den Hauptbahnhof, wo die Straßenbahnen und die Busse fahren. Und dann gibt es den Teil des Hauptbahnhofs, wo die Züge fahren. Und den muss man halt enorm umgehen.
Wollte ich sagen.
Genau, den musst du halt enorm umgehen, so, weil im Hauptteil wird ja Stuttgart 21 gebaut.
Genau.
Seit 20 Jahren.
Genau.
Oder mehr wie 20 Jahren. Und das dauert ja noch alles, ne? Ja. Also das ist ja noch weit entfernt.
Genau. Ja.
Aber selbst da, wo Busse und Züge fahren, hast du ja so ein gewisses Klientel oder einen gewissen Flair, der da ist. Und da muss ich sagen, letztes Jahr war ich das erste Mal in meinem Leben in Leipzig.
In Leipzig.
In Leipzig. Ich war noch nie in Leipzig.
Ja.
Und habe für mich festgestellt, das war der schönste Hauptbahnhof, den ich in Deutschland gesehen habe.
100%.
Also ich war ja schon München, Frankfurt.
Der sieht aus wie Manhattan. Der ist super.
Ey, ja. Ich war völlig perplex.
Ja.
Sauber. Mhm. Keine Junkies, keine Alkoholleichen. Kein gar nichts einfach.
Ja.
Ja. Und der sah aus wie geleckt. Also du bist rein in den Bahnhof und ich dachte so, huch, bin ich jetzt in Dubai oder bin ich jetzt in Leipzig angekommen?
Ja.
Also ich war ja noch nie da und habe mir das dann angeguckt gehabt und war dann so, okay, das ist ja ganz anders wie bei mir hier, ne? Oder in den ganzen anderen
Orten. Ja, also wenn man Hamburg ist ja auch wirklich ein Brennpunktbahnhof, ne? Da passiert ja echt Mord und Totschlag und so weiter. Und Bremen und Hannover ist auch nicht schön. Und da willst du eigentlich nicht landen.
Also mein schlimmster Bahnhof bis dato war Dortmund, wo ich...
Und Dortmund hat nicht mal eine Lounge, das ist das Problem. Du bist einfach, dann, wenn er eine Zugverspätung hat, dann musst du irgendwie gucken, dass du dich in irgendeine Bäckerei flüchtest.
Dortmund war crazy. Also Dortmund war wirklich crazy. Da bin ich rausgekommen und dachte so, wow, ich bin einfach in einer anderen Welt gerade angekommen.
Das ist ganz schlimm. Also da versuche ich immer privat hinzufliegen, weil Dortmund hat ja einen kleinen Flugplatz und so, das läuft.
Julian, das erste Mal habe ich dich wahrgenommen oder in dem Fall das Erfolg-Magazin. Und da fand ich schon interessant, da war ich noch lange nicht Immo-Tommy, das ist, keine Ahnung, 2016 oder so gewesen.
Ja, das kommt dann,
ja. Da habe ich das erste Mal wahrgenommen. Warum? Weil ich gemerkt habe, du hast dich einem ganz besonderen Stilmittel damals bedient. Da kannte ich auch das Erfolg-Magazin noch nicht. Aber ich bin zu dem Zeitpunkt...
Das gibt es ja auch seit 2016.
Ja, also, genau.
Heißt, du hast wahrscheinlich die erste Ausgabe
gesehen. Ja, aber du hast direkt eine Sache richtig gemacht. Und darauf möchte ich gleich drauf eingehen, weil die war sehr klug. du hast, ich weiß nicht, was das Claim war.
Jetzt bin ich aber auch gespannt.
Ob das jetzt Top 100 Unternehmer, Coaches,
ja,
Persönlichkeiten...
Das kam aber ein Jahr später, genau. Ja,
2017, Top 100 Persönlichkeiten.
Ja.
Und warum habe ich das dann gesehen? Weil du hast dich dem einfachsten Marketing-Tool bedient, das es gibt. Mhm. Und zwar dem Ego von uns Menschen. Mhm. Ja? Denn du hast Top 100 Persönlichkeiten mit reingenommen gehabt und da waren irgendwie Coaches, Speaker, da war alles mit dabei.
Ja.
Ja? Und da ich zu dem Zeitpunkt damals eben so einem Tobias Beck zum Beispiel gefolgt bin oder irgendwelchen anderen Speakern, Coaches, Unternehmern, was auch immer, ist dann eben sehr oft Erfolg-Magazin gefallen, weil der war dann Platz so und so viel, Platz so und so viel. Ne? Ja. Dann geht dieses Gefeite untereinander los. Ich bin auf Platz 12 und du bist Platz 28.
Das war mein Fehler, genau. Mhm.
Und ich habe mir das dann aus der Vogelperspektive angesehen und da war ich auch noch nicht so tief im Marketing und dem ganzen Thema drin. Da dachte ich so, Alter, was für ein kluger Schachzug. Ey, ne? Also der Typ hat es einfach geschafft, so mit minimalem Aufwand, was Geld angeht, den maximalen Ertrag zu erzielen, weil er einfach Leute reingenommen hat, ja, die sich natürlich dann alle gepusht haben, die haben das alles bei sich gepostet und auf einmal hat das Erfolg-Magazin eine enorme Reichweite bekommen dadurch.
Ja.
Wer ist der Typ dahinter? Und dann habe ich dich das erste Mal live gesehen bei Speakers Excellence at the Porsche Arena.
Ja.
Da haben wir sogar noch ein Bild zusammen gemacht gehabt.
Nee, echt jetzt?
Nein. Doch, ohne Scheiß. Ach, das war 2017.
Wie
oder
crazy
so.
Ist das denn?
Ja, ja.
Okay.
Hast du schon vergessen gehabt, aber damals war ich auch nicht relevant, zumindest in der Öffentlichkeit.
Das Foto würde ich aber echt gerne mal sehen. Das hast du bestimmt nicht mehr, ne?
Doch, habe ich.
Echt jetzt?
Ja, ja.
Das musst du mir nachher unbedingt sagen. Wie geil
ich
ist das?
Ich muss das mal suchen.
Das ist cool.
Das wirkt, da waren wir in der Porsche Arena. Da habe ich sogar noch ein Erfolg-Magazin in der Hand gehalten.
Lustig.
Ja.
Finde ich gut.
Aber wenn Magazin 2016 erschienen ist, und das ist ja nicht sofort durch die Decke gegangen, logischerweise.
Genau.
Du hast aber erst mit dem Sachwertmagazin angefangen.
Korrekt.
Und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also du hast ja kaufmännischen Background.
Ja.
Wie kamst du irgendwann dazu, Verleger zu werden? Also ich meine, das ist ja, du stehst ja nicht morgens auf, sagst so, ich stelle mir vor, meine Vision ist, ich möchte 1, 2, 3, 4, 5, 6 unterschiedliche Magazine im Bereich Erfolg und Finanzen und.
Naja, so ungefähr war es aber tatsächlich. Ich war schon immer ein seltsames Kind und ich habe schon immer andere Ideen gehabt als andere. Ich hatte nie an typischen Dingen Interesse. Ich hatte nie Interesse an Autos. Ich hatte nie Interesse irgendwie an Sport und diesen ganzen Sachen. Sondern ich habe mich schon immer auch als Kind schon für Wirtschaft und für Unternehmertum interessiert. Ich komme von einem Bauernhof, vielleicht bin ich ein bisschen vorbelastet dadurch, dass ich die selbstständige Arbeit sehr zu schätzen weiß. Und ich habe, seitdem ich Kind bin, Kinderfirmen gegründet. Und,
Kinderfirmen?
Kinderfirmen. Also ich habe einfach meinen Freunden gesagt, pass auf, wir eröffnen jetzt eine Bank. So, jetzt malen wir uns ein Schild, jetzt müssen wir Geldscheine drucken, jetzt brauchen wir so eine Zählmaschine und all sowas. Jetzt brauchen wir eine Auslage und jetzt müssen wir, also so habe ich das dann gemacht. Und dann war ich der Bankdirektor und alle haben dann Geldscheine gemalt und all solche Sachen und haben dann Kredite vergeben. So, und dann ging es weiter mit einer Zimmerei und dann hatten wir eine Tankstelle und so weiter. Und das hat mir immer Gaudi gemacht. Ich war immer der Anführer und habe gesagt, wir machen jetzt das und das.
Ah, du hast immer die Leader-Position eingenommen?
Genau, richtig.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Ja, was weiß ich, mit 6, 7, 8 Jahren hat das dann so angefangen wahrscheinlich. Ne?
Okay.
Und das entwickelte sich dann insofern weiter, dass ich dann so mit 13, 14 würde ich jetzt mal schätzen, mich ultra für die Medien interessiert habe. Ich fand das Ganze spannend. Ich habe gerne Zeitungen gelesen. Ich habe mir gerne Wirtschaftszeitungen gekauft. Ich habe gerne Bloomberg Deutschland geguckt. Das gab es damals noch. Und habe mich für diesen ganzen Bereich interessiert und habe gedacht, boah, eines Tages in den Medien mal was zu machen. Insbesondere jetzt so mit meinem Interesse Wirtschaft. Das wäre natürlich toll. Das war für mich noch ganz weit weg, weil das Einzige, was bei mir um die Ecke war, war eine Regionalzeitung. Und da habe ich dann auch mal Praktikum gemacht und habe mir diese Welt mal von der Seite angeschaut und habe dann irgendwann gedacht, weißt du was, ich werde Verlagskaufmann. Das wäre doch was für mich. Weil dann habe ich so das unternehmerische, kaufmännische mit integriert und habe die Medienwelt und kann das miteinander verbinden und habe mich dann also beworben. Aber ich war ein sehr schlechter Realschüler. Mich hat keiner genommen. Die haben gesagt, wir wollen Abiturienten hier mit guten Zeugnissen haben und nicht irgendwelche abgebrochenen Schüler, die keine Lust haben. So. Und deswegen habe ich dann eine normale kaufmännische Ausbildung gemacht in einem Autohaus und habe mich nebenbei ab dem ersten Tag, ich war dann ja schon 18, ab dem ersten Tag habe ich mir einen Gewerbeschein geholt und habe dann so eine kleine Marketing-Medienagentur aufgemacht und habe dann versucht, nebenbei mal irgendwas in den Medien zu machen. Und erstmal ist es Marketing geworden. Erstmal habe ich so Network-Marketing für mich entdeckt, fand das super spannend. Ohne Einstiegshürden habe ich gedacht, ist genau das Richtige für mich.
Gibt es die Company heute noch?
Ja, gibt's. Ich kriege sogar immer noch Geld. 21 Jahre später.
Nein.
Ja, jeden Monat.
Wie heißt die Company?
Amway.
Amway?
Ja.
Abgefahren, okay,
ja, ja. Network Marketing. Naja, jedenfalls kam dann so dieser Quereinstieg in die Medien, weil ich habe dann angefangen für ein Regionalmagazin Anzeigen zu verkaufen und habe dann schon mal so meinen ersten Fuß in der Redaktion gehabt und habe mal so ein bisschen geguckt, was wird da so gemacht, wie wird das gemacht und so weiter und habe mir dann immer mehr selber beigebracht. Und hatte dann 2011 war das ist dann 6 Jahre später gewesen, habe ich dann mein erstes eigenes Magazin probiert. Das war dann das Sachwertmagazin. Und das gibt's auch heute noch. Das ist ja unser ältester Titel heute.
Ja, da durfte ich ja auch schon mal dein Cover schmücken.
So ist es.
Vor, glaube 3-4 Jahren.
Ja, war genau.
okay, dein Ausflug zu Network Marketing finde ich hochinteressant, weil ich hatte Tobias Beck hier sitzen.
Ja.
Und der hatte auch schon seinen Ausflug bei Network Marketing.
Ja, 100%. Die Company, wo er damals groß wurde, ACN, das war sogar das erste Konzept, was ich damals gesehen hatte. Hab gedacht, oh, das Konzept ist aber toll.
In diesem Mobilfunkbereich war das.
Genau. Ja,
völlig abgefahren.
Beziehungsweise damals war es noch Festnetz. Also damals, oder,
ja, genau, stimmt. Da gab's doch noch, da waren wir noch weit weg von Mobilfunk.
Ja. Und und da hat mich die Idee angefixt. Bin dann aber zum Glück, muss ich sagen, dann nachher bei Amway gelandet, weil die Umsätze einfach höher sind.
Wie war das für dich? Also du warst ja zu dem Zeitpunkt im Autohaus, ne, hast du durchgezogen die Ausbildung an die 3 Jahre, dann hast du nebenher Network gemacht.
Ja.
Was war so für dich so die prägendste Erfahrung dort, ne? Weil Network hat ja einen unfassbar schlechten Ruf in Deutschland, ne? Es wird ja immer gleich gesagt, hier Pyramidensystem und
Schneeball. Aber ist das nicht schon besser geworden, finde ich? Früher war es noch so, ja.
Ja, da gibt's einen Influencer auf TikTok, der hat echt schon einige Male so in den letzten Monaten die ein oder andere Firma hops genommen, wo ja.
Also, aber gut, ich meine, es gibt ja auch viel Quatsch, ne?
Ja, gibt's ja überall. Also gibt's schwarze überall. Schafe hast du ja nicht nur im Network, die hast du ja egal in welcher Branche. Mhm. Aber was ich halt persönlich sehr gut finde, ich war übrigens auch mal im Network schon.
Schön.
Die Company gibt's aber nicht mehr.
Schade.
Hat Tobi Beck auch gesagt so, jeder hat dieselben Chancen.
100%, ja.
Und das fand ich halt damals auch so spannend. Denn jeder, egal ob du Zimmerer bist, Metzger, Autohaus, Azubi oder gar nichts oder Hartz-IV-Empfänger oder was auch immer, jeder hat die gleichen Chancen.
Ja, ne? Finde ich super.
Was war für dich so dein Learning eigentlich so in den jungen Jahren mit Network zu Beginn?
Ganz ehrlich, dass Erfolg planbar ist. Das hat mich so fasziniert, der Gedanke, dass Erfolg kein Zufall ist oder kein Goodwill von irgendeinem höheren Wesen, sondern dass man Erfolg planen kann, wie viel Erfolg will ich haben und dann kann ich zurückrechnen, wie viel muss ich dafür jeden Tag tun, damit am Ende dieses Ergebnis steht. Und das hat mich so irre fasziniert, dass man sowas planen kann.
Und das in solchen jungen Jahren?
Ja.
Hast du das irgendwie auch so adaptiert dann in die Ausbildung oder war eigentlich die Ausbildung für dich schon im Kopf so
die abgeschlossen? Ausbildung war für mich wirklich Horror, muss ich sagen.
Ja?
Das waren ja die einzigen 3 Jahre in meinem Leben, in denen ich sozusagen angestellt war. Und ich kann das gar nicht. Ich bin überhaupt gar nicht chefkompatibel. Ich kann nicht mit Autorität und so weiter umgehen. Und deswegen war das für mich tatsächlich schlimm, so sinnlose Aufgaben zu machen. Und noch schlimmer, Dinge, die ich gar nicht konnte. Weil Automobilkaufmann ist ja nicht Automobilverkäufer. Das ist das große Problem. Automobilverkäufer hätte ich wahrscheinlich sogar noch Spaß dran gehabt. Aber Automobilkaufmann sitzt den ganzen Tag im scheiß Büro und füllt irgendwelche Excel-Tabellen aus. Und das kann
ach,
ich.
Ach du Scheiße. Ja, ich dachte, du wärst jetzt klassischer Automobilverkäufer gewesen, hättest hier irgendwelche Daimlers und keine Ahnung. Und
durfte ich nie machen, ey.
Okay, alles klar. Also
Rechnung schreiben, Mehrwertsteuer, hä, was ist das?
Oh Gott, ja. Okay. Jetzt sagst du, du hast ja ein Autoritätsproblem.
Ja.
Bist du aber selber autoritär?
Bin ich autoritär?
Ja, deinen Mitarbeitern zum Beispiel gegenüber. Also, dass du sagst, hey, du hast selber ein Chefproblem gehabt, aber wie bist du als Chef deinen Mitarbeitern gegenüber?
Ha!
jetzt guckt er so mit einem Auge rüber zu ihm, der da hinter der Kamera ist. So, was sagt er? Wie ist er so als Chef?
Also, ich bin ein super netter Chef, glaube ich. Lass sehr viel Freiraum. Ich glaube, ich bin ein schlechter Chef. Aber eigentlich im Gegenteil, weil ich habe zum Chefsein an sich gar keine Lust. Und deswegen vergesse ich häufig zu führen. Und
okay.
Ich habe so einen Laissez-faire-Stil von wegen, hier ist die Aufgabe, mach mal. Und zwei Wochen später gucke ich dann und dann ist es nicht passiert. Und dann ärgere ich mich irgendwie. Und aber ich bin nicht so dieser typische konsequente Typ und so weiter. Also ich bin keine gute Führungskraft.
Wie viele Mitarbeiter hast du denn jetzt über alle?
20.
20. Ja, okay. Ja gut, kann ich mir das vorstellen. Ja, da musst du schon ein bisschen Dampf dahinter haben, natürlich, damit die 20 Mitarbeiter dann auch alle entsprechend funktionieren.
Aber ich meine, wir sind in einem Bereich zum Glück mit Deadlines. Also jedes Magazin muss dann und dann in den Druck und jede Sendung muss dann und dann veröffentlicht werden etc. Also das heißt, da gibt es dann keine Ausreden. Ne? Also entweder ist das fertig oder nicht. So,
es gibt halt Deadlines, die müssen.
Genau, es ist dann ziemlich offensichtlich, wenn jemand seinen Job nicht gemacht hat. Also von daher, das funktioniert schon einigermaßen, ja.
Dann hast du 3 Jahre lang, also die einzigen 3 Jahre deines Lebens, in denen du angestellt warst, die Ausbildung zu Ende geführt, parallel Network Marketing, parallel eben Gewerbeschein hier geholt und mit der Medienagentur angefangen. Wie ging es dann so weiter? Ausbildung hast du dann abgeschlossen gehabt?
Ja.
Mehr schlecht als recht oder?
Wie die ganzen theoretischen Teile und so weiter, die habe ich nicht gut gemacht. Praxisprüfung hatte ich dann 1, weil da ging es witzigerweise zum ersten Mal in meiner Ausbildung darum, ein Auto zu verkaufen.
Ach.
Und das konnte ich also gut, aber eher aus Büchern an, nicht aus einer Ausbildung. Und so, von daher, ja, und dann war der schönste Tag meines Lebens.
Ausbildung beendet
und dann war ich Frühstücksdirektor. Also dann habe ich sozusagen am nächsten Morgen am Frühstückstisch gesessen und das ist eine Sache, mit der kannst du mich voll kriegen. Ich bin total der Frühstücker und das kann ich 4 Stunden lang durchziehen ohne Probleme. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, das ist super. Also weißt du, ich hatte keinen Druck, ich hatte keinen Chef, aus dem Network hatte ich meine Kohle so und jetzt Aussicht auf noch mehr durch die Agentur und so weiter. Und das war richtig gut.
Hast du zu dem Zeitpunkt in den 3 Jahren, wo du ja mit Network parallel gearbeitet hast, es geschafft, mit dem Network mehr zu verdienen als mit deinem Azubi-Gehalt?
Ja, so wie das ist 5-fache. Ja, ja, klar.
Ja?
Ja, ja. Aber als Azubi kriegst du auch nicht viel.
Ja, zu dem, in welchem Jahr war das dein Ausbildung?
2005 bis 2008.
Ja, wahrscheinlich, das sind ja noch Zeiten gewesen, hast du so 400-500 Euro bekommen im ersten Lehrjahr.
Genau. Ja,
nicht so wie jetzt, irgendwie 1300 Euro und
den
ganzen Quatsch.
Ja.
Ja, aber das muss ja witzig für dich gewesen sein, wenn du mit dem Network schlussendlich mehr nebenbei verdient hast, wie mit dem Azubi-Gal, wo du da geknechtet wurdest die ganze Zeit.
Das stimmt. Das hat mir aber gleichzeitig immer auch so ein bisschen so diese Scheißegal-Einstellung gegeben. Von daher, ja, wenn ihr mich halt rausschmeißen wollt, das wollten die auch ein paar Mal, dann ist mir das ja auch egal, weil ich falle ja weich.
Ja, die finanziellen Mittel waren da.
Ja.
Was war dann der erste Schritt, nachdem du hast ja auch den Betrieb logischerweise verlassen.
Ja.
Es kam ja auch nicht in Frage, dass du übernommen wirst oder bleibst. Ja, oder?
Genau.
Wie auch immer, hast du dann gesagt.
Den gibt's auch heute nicht mehr.
Den Betrieb?
Nee, den gibt's nicht mehr.
Dich gibt's immer noch.
Ja.
Und deine Unternehmungen auch.
Mhm.
Im Gegenteil, die sind ja sogar noch gewachsen. Ja, hast du Network dann noch weitergeführt dann erstmal noch?
Ich habe es dann nicht mehr so aktiv betrieben. Also diese 3-4 Jahre, die habe ich sehr aktiv betrieben, muss ich sagen. Und danach habe ich es dann ein bisschen schleifen lassen.
Weil du dich mehr auf deine eigene Geschichte konzentriert hast. Weil, also so schön Network auch ist, irgendwann bist du ja trotzdem nur ein Teil eines ganzen Zahnradsystems und du bist ja auch indirekt nicht dein eigener Chef. Es gibt ja immer eine Upline und irgendwann den CEO der Company und das wird ja dann von oben nach unten gelebt. Klar kannst du rennen und machen und tun, wie du willst und deine Downline bauen, aber es ist ja trotzdem nicht dein Unternehmen.
Genau.
Und wie man das so kennt aus dem Network, es gab ja schon viele Beispiele in der Vergangenheit, dass ein CEO auf einmal morgen kommt, macht den Laden dicht, sagt Tschüss.
Absolut.
War schön.
Absolut.
Ich nehme dann meine Mios und verlasse dann das Land und gehe dann irgendwo hin, wo es kein Auslieferungsabkommen gibt.
Das hat mich damals, das muss ich sagen, das hat mich damals sehr fasziniert. Das war ja damals schon ein uralter Laden. Das war ja damals schon ein Dinosaurier, weil es das erste Unternehmen
ist. Amway, klar. Das ist ja wie LR in Deutschland oder so.
Die Nummer eins sozusagen. Und also in der Ursprungsform gibt es sogar schon seit 100 Jahren. So. Mhm. Und von daher, das fand ich immer gut, dass das so eine erzkonservative Familie im Hintergrund war. DeVos und Van Andel und höchst katholisch und alles immer ordentlich und fein und so weiter. Und das hat mir immer so Sicherheit gegeben, dass man sagt, okay, man investiert hier Zeit, aber das Risiko ist halt gering, dass es morgen wieder verschwindet und so weiter. Ne? Das fand ich gut. Und waren immer die Größten, sind so heute noch, ne? Immer die Umsatzstärksten der Welt und all solche Dinge. Und
ja gut, bei der Zeit, wenn du da 100 Jahre irgendwie schon zurückblicken kannst.
Genau.
Da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen in der Network-Branche.
Leider, ja.
Schindluder. Also da gab es so dieses berühmteste, war glaube ich OneCoin. Falls du dich erinnerst, diese Ruja Ignatova oder wie die hieß.
Gibt es ganze Dokus drüber, ne?
Ja, mit Milliarden abgehauen. Ne? Hier eigene Kryptowährung. Ihr Bruder, witzigerweise, der hat hier bei Porsche in Zuffenhausen gearbeitet.
Ah, ja.
Und der war der Kollege von einem Freund von mir. Und der hat mir den dann gezeigt gehabt. Und ich so, was? Und er so, ja. Und der hat hier gearbeitet bei Porsche in Zuffenhausen. Und dann wurde der ja beim Fliegen geschnappt in den USA.
Ah, okay.
Ja. Der ist dann geflogen und dann ist er in den USA angekommen. Es gab ja weltweites Gesuch nach denen, ne, nach der Schwester und nach ihm, und der hat das irgendwie, glaube ich, nicht richtig wahrgenommen, und dann wurde er direkt am Flughafen geschnappt und ging dann ins Gefängnis, und sie wird ja immer noch gesucht heute. Man munkelt ja, dass sie sich hat umoperieren lassen und alles und anderes Gesicht und andere Identität. Also,
wenn du Geld hast, hast du Möglichkeiten.
Mit ein paar Milliarden kann man schon ein bisschen was anstellen.
Da brauchst du keine Milliarden für, ne?
Nee, reichen auch ein paar Euros, wenn du die richtigen Kontakte hast. Ja, okay, Network hinter dir gelassen und hast dich dann auf die Medienagentur konzentriert. One-Man-Show erstmal, wie man das so kennt.
Ja, voll.
Erstmal alles alleine gemacht. War ja bei mir damals genauso. Fängst du erstmal selbst und ständig an.
Ja, genau.
Machst dann 21, oder?
Ja.
Und dann, wie waren die nächsten Steps?
Ja, wie gesagt, also ich habe dann mit der Agentur einfach mich so ein bisschen ausgelebt und kreativ und so. Ich fand die Agenturzeit wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Ich würde es auch immer wieder so machen, glaube ich, weil du in jede Branche, in jede Industrie so tief reingucken kannst. Also da kommt dann eine Logistikfirma oder ein Hotel oder ein Einzelhandelsgeschäft oder ein Bundesland und sagt, hier, komm mal zu uns, du musst uns mal sagen, wie können wir es jetzt hier besser machen. Und dann kannst du halt da so ein bisschen so eintauchen, fast schon wie so ein Betriebsprüfer, so nach dem Motto. Und kannst du alles durchgucken und was funktioniert hier und was funktioniert hier nicht. Und jetzt machen wir ein Werbekonzept und könnten wir vielleicht irgendwie einen neuen Prospekt machen und dies und das und jenes. Und das fand ich so spannend, dass man in so viele verschiedene Bereiche hineinschauen konnte und lernen konnte, wie funktioniert die Welt eigentlich, wie funktioniert die Wirtschaft. Das hat mich sehr inspiriert. Und dadurch kam übrigens auch die Idee damals zu meinem ersten Magazin. Sachwert ist jetzt nicht unbedingt das, also Immobilien und Gold und so weiter, wo ich jetzt natürlicherweise mich hätte drauf gestürzt. Aber wir haben für viele Finanzunternehmen gearbeitet. Und damals war ja Finanzkrise. Ist ja Lehman Brothers pleite gegangen.
2007.
Und deswegen haben ja alle Anleger nach sicheren Häfen geschaut. Und da war dieses Thema Sachwerte jeden Tag in den Schlagzeilen. Und da habe ich gesagt, okay, das müsste man eigentlich dann als Magazin machen.
Spannend. Hattest du eher so eine Consulting-Funktion eigentlich so mit der Agentur?
Was? Beides, das kam drauf an. Die einen wollten nur irgendwelche Druckaufträge erledigen oder wollten irgendwie Werbeschilder oder Flaggen haben oder keine Ahnung was für ein Kram oder Filme. Oder
Webseiten.
Und die anderen wollten halt so richtige Konzepte. So halt, wie nennen wir uns, wie wird das Logo, wie wird
also
die
so richtige CI entwickeln und die ganze Reise strukturieren.
Mhm.
Okay.
Genau.
Und Sachwert hast du dann aus der Krise heraus, aus dem Prinzip
zu
den
aus dieser Idee, genau, dass viele meiner Kunden sozusagen mit diesem Thema Sachwerte so viel Erfolg hatten. Warum meine Kundenzeitschrift gemacht für einen dieser Häuser, und da bin ich dann immer mehr auf die Idee gekommen, okay, das Thema ist gerade angesagt, es gibt noch kein Sachwertmagazin auf dem Zeitschriftenmarkt. Ich war immer gerne so Nischenfreund, ne? Immer irgendwas in der Nische machen, dann bedient man eine Zielgruppe, die so ein bisschen auf dem Trockenen sitzt. Man wird von den Großen nicht als Bedrohung wahrgenommen, weil wenn man natürlich jetzt ein Nachrichtenmagazin macht, hast du natürlich gleich Spiegel, Stern und Co. gegen dich und Fokus. Das will man natürlich auch nicht machen. oder ich zumindest, weil ich nicht so ein Kämpfertyp bin sozusagen. Ich will eher meine Ruhe haben. Und deswegen passte das Thema ganz gut für mich. Und vor allem hatte ich ja auch schon die ganzen Kunden. Also ich konnte die natürlich auch alle ansprechen, diese ganzen Finanzunternehmen, und sagen, hier, wollt ihr nicht Werbung machen in meinem neuen Magazin? Und die haben natürlich alle ja gesagt. Das war vorteilhaft, ne?
Ah, das ist ja spannend, weil das größte Problem, wenn du ja so ein Magazin launchst oder Zeitung, Magazin, name it wie du willst, du hast ja erstmal Kosten, die auf dich zukommen, genau. Ne? Druck, ja. Und den ganzen Kram. Genau. Das muss ja eben durch Werbung finanziert werden.
Ja.
Und wenn du da natürlich eine Ausgangslage hast, die so entspannt ist, dass eben diese ganzen Finanzhäuser, ja. Finanzvertriebe oder
ja, genau.
Wie auch immer,
ja.
Werbung machen können. Warst du dann zu dem Zeitpunkt noch alleine, als du das ja. gelauncht hast?
Ich
auch
war,
noch?
Ja, da war ich alleine. Ja, natürlich. Ja, ja. Alles selber gemacht. Alles. Ja.
Wie wichtig ist das? Ich finde das interessant, weil das erinnert mich immer so an Elon Musk, weil der ist ja genauso vom Typ her. Der kennt ja jeden Ablauf.
Ich weiß und nicht, das ist super. Oh, ich liebe das.
Ich weiß nicht, ob du das mal so, die Dokus von ihm so, ne, wenn er durch Tesla-Werk
ja,
geht.
Ja,
und
ja,
so,
ja, ja.
Der weiß alles.
Das ist
bis
super.
Zur letzten Stecknadel, ey.
Und dann haben die Mitarbeiter auch Respekt vor dir, weil du kommst in den Raum, die sagen, das geht nicht. Und du sagst, hey, Moment, ich habe das jahrelang selber gemacht. Ich weiß, dass das geht.
Ja, der hat ja auch da geschlafen. Also der hat ja.
Gut, das habe ich noch nie gemacht.
Ja. Nee, gut, Elon Musk, der hat ja auch autistische Züge.
Ja.
Der ist ja ein bisschen anders unterwegs. Aber wie wichtig ist das, wenn du am Anfang alles selber machst? Weil ich verfolge das immer so ein bisschen auch bei anderen, vor allem bei jungen Unternehmern, die kommen dann so und sagen, ja, ich möchte mich auch selbstständig machen, ist ja eh so on vogue, jeder will ja finanziell frei sein und schnell und hektisch reich werden. Am besten mit möglichst wenig Aufwand und möglichst viel Ertrag. Aber wie wichtig ist das so? Weil für mich bist du noch so von der alten Schule, du bist, glaube ich, 3 Jahre jünger als ich, 86er
ja.
Jahrgang, genau. Und hast das so von der Pike auf alles alleine gemacht. Wie wichtig ist das in diesem Prozess, wenn du selbstständig wirst, Unternehmer wirst, dass du wirklich zu Beginn alles selber machst und nicht irgendwie hier Sachen outsourcest?
Ja, also ich finde es vom Lerneffekt super wichtig und auch vom Verständnis, wie funktioniert mein Betrieb, finde ich es total attraktiv, das alles selber zu machen. Ich finde es aber genauso gut, so schnell wie möglich, wenn man ein bisschen Spare Money hat sozusagen, dann Leute einzustellen, die dich in deinen schwächsten Bereichen ersetzen. Also mein schwächster Bereich war logischerweise immer Rechnungen, Steuern, Buchhaltung,
dieses ganze
Papierkram
Büro.
Im Hintergrund. Genau, das war natürlich mein riesengroßer, meine Achillesferse. Und da habe ich mir dann auch zuallererst jemanden eingestellt, so eine Teilzeitkraft sozusagen. Ne? Und habe mir dann auch für Dinge, die ich dann eben auch nicht konnte oder nicht so schnell lernen konnte, wie zum Beispiel Programmierung, das war überhaupt nichts für mich. Da hätte ich auch lange für gebraucht. Da musste ich mir sofort einen Freelancer mit ins Boot holen, der dann unsere Websites programmiert und diese ganzen Geschichten. Ne?
Wie lange hat es gedauert dann, als du Sachwert gelauncht hast, bis du dann die Idee zu Erfolg-Magazin hattest?
Dazwischen kamen noch 2 andere Dinge. Dazwischen kam noch Wirtschaft TV. Das war auch tatsächlich eine meiner ersten Marken damals.
Da haben wir sogar gedreht damals auf der Invest.
Yes. Und Finanzblatt kam dann auch noch. Sollte eigentlich mal eine Zeitung werden. Ist es aber zum Glück nie geworden, weil das Zeitungszeitalter ist vorbei. Da haben wir einfach eine Online-Plattform draus gemacht. So, und dann kam 2016 das Erfolg-Magazin. Also jetzt 10 Jahre her. Das war dementsprechend 5 Jahre später.
Ist das so das erfolgreichste Magazin in deinem Verlag?
Ja.
Ja?
Ja. Genau. Founders kam danach noch. Und Business Street kam jetzt ganz, ganz frisch.
Wie kam die Idee zu Erfolg? Also was war so, bist du dann irgendwann so von diesen Finanzvertrieben ein bisschen weggekommen in diese Bubble?
Tatsächlich gar nicht. Nein. Aber ich habe, seitdem ich 18 war und danke Network, diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbücher, Kommunikationsbücher, der Carnegie, wie das alles heißt. Das habe ich alles durch Network kennengelernt und habe die dadurch gelesen und habe gedacht, wie geil sind denn Sachbücher? Ich kannte das vorher nicht. Also als Schüler kannte ich Romane und so Belletristik-Scheiße und sowas, was mich überhaupt nicht angesprochen hat. Und plötzlich gibt es da so einen Ratgeber, wie man Erfolg planen kann und wie man Unternehmer wird und wie man das alles schlau machen kann und so weiter.
Oder wie man Freunde gewinnt.
Ja, wie schlau ist das, habe ich gedacht. Das gibt's aber gar nicht. So, und ich habe mich echt verliebt in Bücher und ich bin so ein richtiger Bücher-Sachbuch-Freak geworden und habe mir also alles besorgt, was es irgendwie so zum Thema Erfolg und Biografien und so weiter gab. Und war deswegen schon mal auf dieser Schiene, weißt du, so Erfolgsliteratur, das ist schon mal was wert. Irgendwann habe ich am Flughafen mir mal das Success Magazine aus den USA gekauft und da habe ich gedacht, oh, das ist aber schlau. Ein Magazin so über Erfolg und Interviews und so weiter und so fort, das ist ja super, sehr smart. Warum gibt es denn sowas nicht in Deutschland? Da kam wieder die Nische auf für mich, dass ich gesagt habe, das könnte ja meine nächste interessante Nische sein, ein Erfolgmagazin zu machen, wo wir einfach mit deutschen Prominenten und mit deutschen Erfolgsbeispielen und Autoren und so weiter arbeiten. Und habe dann erstmal ein Jahr lang überlegt, wie ich das nennen könnte. Weil Erfolg kann es ja nicht sein. Das klingt ja viel zu plump. Kannst du nicht Erfolgmagazin sagen?
Ein Jahr lang überlegt, um dann doch Erfolgmagazin zu nennen.
Schon, ja. Ich habe da ein paar Leute gefragt und die haben gesagt, ja, ich meine, da weiß jeder sofort, was drin ist, ne?
Ja, um Misserfolg wird es ja wohl nicht gehen. Vielleicht, natürlich ja, also Misserfolg ist ein Teil von Erfolg.
Klar.
Gehört dazu der Journey dazu, genau. Aber so plump das klingt, also für mich war das direkt prägend damals, ja. Ne? Also.
Ja. Wir haben natürlich diesen Zungenbrecher, die meisten Leute sagen natürlich Erfolgsmagazin, weil es so leichter von der Zunge geht. Ne?
Ja, Erfolgmagazin, ja, mhm. Ja. Und wie war da der Beginn? Da warst du ja nicht mehr alleine logischerweise. Da hast du schon die Erfahrungswerte gehabt vom Sachwertmagazin
und von
den beiden anderen.
Da war ich nicht mehr alleine und das war auch das, was es leichter gemacht hat. Weil beim Sachwertmagazin musste ich halt wirklich so Groundwork machen. Da musste ich wirklich von Anfang an überlegen, okay, wo kriege ich jetzt eine Verlagsregistrierung her? Wo kriege ich jetzt eine EAN-Nummer her? Wo kriege ich jetzt einen Barcode dafür her? Wie melde ich mich im Einzelhandel damit an? Also da muss es ja ein System irgendwie geben. Da brauche ich ja Logistik da drumherum. Und all diese Sachen, die waren für mich völlig unklar. Ja, wo kriegt die Lufthansa jetzt die Magazine her, damit ich da auch reinkomme? Und die Deutsche Bahn und all diese Dinge. Das war wirklich richtig harte Telefonarbeit. Da musste ich mich hinterklemmen und musste sagen, so, das ist ja auch noch ein sehr antiquiertes System, muss man auch sagen. Ja. Das lebt alle. Also damals war Fax völlig normal. Also ich brauchte auf jeden Fall Fax und bis vor ein paar Jahren brauchte ich das auch noch, weil die ganzen Vertriebe und so immer noch mit Fax funktioniert haben. Und genau, und das war dann beim Erfolg leichter. Und da hatte ich dann auch ein paar Mitarbeiter und das ging dann besser.
Jetzt ist es ja so, dass wir beim Sachwertmagazin hast du ja mit Finanzvertrieben, mhm, ja, mit Menschen aus dem Sachwertbereich, Immos, Gold, Finanzen zu tun gehabt. So. Mhm. Das ist ja doch ein bisschen anders, wie an Persönlichkeiten ranzukommen.
Stimmt.
Wie hast du dir den Zugang zu diesen Persönlichkeiten geschafft? Weil ich glaube, mich zu erinnern, vor 10 Jahren war jetzt Instagram, TikTok gar nicht so präsent. Da gab es höchstens
TikTok
Facebook. Nee, TikTok gab es gar nicht. Instagram gab es, aber auch nur so stiefmütterlich.
Ja, genau.
Damals war Facebook sehr präsent. Ja. YouTube war auch noch da, aber du bist ja trotzdem nicht wirklich an die Leute so rangekommen, dass du dir jetzt so anschreiben kannst, wie heute auf Insta irgendwie eine Privatnachricht. Mhm. Oder E-Mail-Zugang zu deren E-Mail oder zu deren Managements oder Assistenten oder wie auch immer. Wie bist du da an die Leute rangekommen, um irgendwelche Headliner auch für deine Magazine zu finden? Weil du brauchst ja schon geile Geschichten, gute Persönlichkeiten. Ja. Damit das Magazin ja auch entsprechend die Aufmerksamkeit bekommt.
Ich hatte einen Vorteil, dass wir bei Wirtschaft TV und Sachwertmagazin schon jahrelang auch Kontakte aufgebaut haben, auch außerhalb der typischen Sachwertbranche. Das war mir beim Sachwertmagazin auch immer wichtig, dass wir so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken. Beispiel, wir haben zum Beispiel mit Eckhard von Hirschhausen und anderen, Oliver Kahn und so weiter, über seine Stiftung gesprochen. Weil das Thema Stiftung und Sachwertinvestments ist sehr nah beieinander. Mhm. Viele Stiftungen investieren in Immobilien und all diese Sachen und deswegen, oder auch Vermögenserhalt ist eben auch natürlich ein Stiftungsthema. Mhm. Deswegen war das für diese Leute gar nicht so ungewöhnlich, wenn ich dann über deren Stiftung angefragt habe, hey Henry Maske, hey Katharina Witt oder Philipp Lahm und so weiter, können wir mal ein Interview über das Thema Stiftung machen oder über eure Stiftung. Mhm. Und das war für die oftmals auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie sagen, ach ja, endlich mal keiner, der mit mir jetzt über Sport reden will oder wie auch immer, sondern ich darf mal mein Charity-Projekt so ein bisschen zeigen, was wir da so Schönes machen. Und das war dann so ein bisschen auch so unser Erfolgsrezept, dass wir dann dadurch auch Prominente gewonnen haben. Und wenn du den ersten hast, dann kriegst du vielleicht auch den zweiten, dann ist es dann leichter. Mhm. Das ist so ein, die Tür wird ein Stück offener.
Ja, wenn der Track Record einmal da ist.
Ganz genau. Und so konnten wir dann tatsächlich für die erste Ausgabe Erfolg viele dieser Leute fragen, hey, können wir nicht in abgewandelter Form oder so diesen Content nochmal wiederverwerten und können den nochmal in unserer ersten Pilotausgabe vom Erfolgmagazin nutzen? Und genau, und das haben, da haben dann die meisten gesagt, ja, alles gut, könnt ihr machen. Und dadurch hatten wir auch die erste Ausgabe dann schon relativ prominent besetzt. Und dann später war es dann einfach so, dass wir mit der Nullnummer, so nennt sich das im, im Verlagssektor, also das erste Magazin, sind wir dann auf die weiteren zugegangen und haben gesagt, hier, guck mal, so sieht das aus. Und ich weiß noch, der zweite war Wladimir Klitschko.
Auf dem Cover?
Ja, und da habe ich dann sein Büro gefragt, hier, das ist unser Konzept und so sieht's aus und so weiter, könnten wir da vielleicht mal was machen? Er hat auch gerade ein neues Buch rausgebracht und das passte irgendwie auch ganz gut und dann haben sie gesagt, ja, okay, machen wir. Und dann, weißt du, dann hast du den zweiten riesengroßen Namen und dann wurde es nicht schwerer, sondern leichter.
Nachvollziehbar.
Ja.
Wann kam dir die Idee zu den Top 100 Geschichten, die mit einzubauen bei Erfolg?
Ja, also letztendlich ist es ja keine neue Idee im Zeitschriftensektor, sondern ja, das haben Forbes und so weiter schon seit 100 Jahren gemacht. Ja. Ich habe mir das also eigentlich nur adaptiert auf unseren Bereich und habe gesagt, okay, wir können jetzt hier nicht oder wir wollen jetzt hier nicht die, die 100 größten Finanzberater im Forbes-Magazin küren oder so, sondern wir nehmen jetzt einfach mal die 100 wichtigsten Coaches im, im Erfolgssektor sozusagen, die 100, wie hießen das damals?
Die Ich weiß es auch nicht die, mehr so genau, ich
krieg's
nicht
mehr zusammen. Top 100 Erfolgstrainer.
So hieß Erfolgstrainer.
Ja, ja, Top 100 Erfolgstrainer. Und da haben wir die Leute dann raufgeschrieben. Der Fehler, den ich gemacht habe, du hast es vorhin schon einleitend gesagt.
Ranking.
Das, ja, das war 2017, glaube ich. Ja. War, dass ich da Zahlen vorgeschrieben habe. Eigentlich waren die Zahlen jetzt gar nicht so sortierend gemeint, sondern einfach nur von 1 bis 100 sozusagen. Aber die Leute haben das natürlich als Wertung betrachtet und derjenige, der auf Platz 50 war, hat gemeint, dass er jetzt schlechter ist als derjenige, der auf Platz 25 ist. Und ja, da, das, da, da gab es viele Anrufe. Also es, es haben sich tatsächlich eigentlich alle bekannten Erfolgstrainer aus Deutschland gemeldet und haben erstmal gesagt, hey, Glückwunsch, geile Idee, auch mit dem Erfolg-Magazin, finde ich super, wollte ich auch schon immer mal machen.
Aber?
und ich wollte jetzt unbedingt mal den Kopf dahinter mal kennenlernen, aber das mit der Nummer, das geht natürlich gar nicht, nicht, weil ich bin ja viel wichtiger als der und der sowieso und das sind ja alles so Gockel untereinander, das ist ja wahnsinnig anstrengend, ne? Wie die alle übereinander reden. Und ja, aber wie gesagt, der Tenor war, ey, schlaue Idee und so weiter. Und da bist du jetzt mal komplett das Gesprächsthema der ganzen Branche.
Warst du auch?
Ja.
Also ich war ja gar nicht Teil der Branche, aber ich habe das maßgeblich mitbekommen, weil ich damals eben schon einen, weiß ich nicht, Dirk Kräuter kannte, einen Tobias Beck, einen Marc Galal und wie sie nicht alle heißen, Christian Bischoff. Und das war ja zu dem Zeitpunkt Thema Nummer eins so, ne? Hier gekürt, da gekürt, bla, boah, ich bin auf Platz so und so viel, Platz so und so. Und ich dachte mir so, was ist das für ein Typ, der dahinter steckt, ey? Wie witzig ist das denn so? Es kostet einfach nichts, ja? Und jeder redet darüber. Am Ende sagt man ja immer, es gibt ja keine schlechte Promotion, sondern jede Promotion ist eine gute Promotion.
Das stimmt.
Und du hast dich ja dem einfachsten Stilmittel bedient, was es gibt. Jetzt hast du vorhin was gesagt, was interessant ist, du hattest keinen Bock auf eine Zeitschrift, weil du nicht konkurrieren wolltest mit den großen Häusern wie Spiegel, Fokus, Stern und wie sie
genau, auf so ein typisches Nachrichtenformat oder so oder auch ein Automagazin, das wäre alles Selbstmord gewesen, weil davon gibt es schon zu viele.
Ja, hattest du schon negative Erfahrungen in der Vergangenheit mit irgendwelchen großen Verlagshäusern, die dir gegen den Karren fahren wollten in den letzten 10, 15 Jahren, wo du unterwegs bist?
Nein.
Also du warst immer so nischig, dass du nicht interessant warst irgendwie, dass die dir gegen den Karren.
Genau, es war eher umgekehrt. Es war eher das, und das passiert auch heute noch, dass eben Unternehmen, die sehr breit aufgestellt sind, also Magazine, die sehr breit aufgestellt sind, auf uns zukommen und sagen, wollen wir nicht eine Content-Kooperation machen, weil ihr habt so spezielle Themen, die würden wir nicht machen, die hätten wir aber gerne trotzdem. Und so hatten wir dann schon mit Fokus.
Also die buchen sich dann bei euch ein?
Nee, umgekehrt. Mit Fokus Online und so weiter hatten wir dann schon eben Deals, dass die einfach Beiträge von uns gekauft haben und dann bei sich ausgespielt haben.
Ach, krass.
Ja.
Okay, praktisch. Dann hast du noch vorhin was gesagt im Sinne von wegen der Bahn, dass du ein Typ bist, der gerne seine Ruhe haben möchte. Dafür polarisierst du aber schon ganz gern.
Mache ich aber nicht absichtlich. Ich habe das letztens in einem Interview gesagt, der hat gesagt, ja, du nutzt ja Provokation auch als Stilmittel und so weiter. Ich sage, ich habe gar nicht das Gefühl, weil wenn du dir mal meinen Content anguckst und davon gibt's ja genug, ist 85% davon echt unterdurchschnittlich schlecht in der Performance. weil es einfach langweilig ist. Ich mache einfach meinen langweiligen Alltag und erzähle mein Zeug und tralala. Und da gucken auch ein paar Leute zu, aber das ist in der Regel völlig langweilig. Manchmal rutscht mir aber, weil das gehört auch zu meiner Persönlichkeit dazu, dass ich mal irgendwie einen Gag mache oder irgendwas. Und das polarisiert dann oftmals eher. Aber ich forciere das nicht. Ich nehme mir jetzt nicht vor, ich habe mir auch heute nichts vorgenommen, dass ich jetzt irgendwie ein Ding raushaue, damit dieser Podcast so richtig irgendwie im Mittelpunkt landet oder irgend sowas. Dann kommt das irgendwie natürlich einfach so raus als Nebensatz.
Ja. Ja. Ja, dem kann ich zustimmen. Warum? Weil in den letzten 40 Minuten, wo wir sprechen,
War völlig langweilig.
Nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, du hast einmal nur gesagt, zu Beginn hier, gerade wo wir das Bahnthema halten, die halten wenigstens die Fresse. Ne? Also du hast dich dann hier mal kurz so zack geäußert, aber sonst geht das ja hier die ganze Zeit sehr, sehr gesittet zu. Ja. Würdest du aber eher sagen, wenn wir das jetzt so 10, 15 Jahre rückblickend betrachten, dass wir Menschen einfach sehr sensibel geworden sind oder in der Öffentlichkeit auch so ein bisschen zu woke oder wie soll ich das
jetzt beziffern? Sowieso, ja, ist so. Ich habe gerade mit Ralf Schumacher in München zusammengesessen. Er hat gesagt, so wie wir damals in der Formel 1 miteinander umgegangen sind und so könntest du heute nirgendwo mehr sprechen, erst recht nicht am Arbeitsplatz. Weil das würde dann sofort hier, ne, für Ärger sorgen und so. Damit hat er ja recht. Wir sind ja heute sehr vorsichtig und bedacht und wer könnte verletzt werden und wer könnte.
Wem könnte ich zu nahe treten? Ja, und welche Randgruppe fühlt sich jetzt wieder?
Und was weiß ich denn was, ne?
Meine Pronomen sind.
Fuck you.
Fuck you. Ja, ja, und du warst ja auch schon, ich krieg das ja immer so alles so von der Seitenlinie mit. Gerade das Eingangsthema, was wir hatten mit Privatjet. Da bist du ja auch durch die Medien gegeistert eine Zeit lang, weil, oh Gott, CO2-Ausstoß und keine Ahnung, du bist so ein krasser Umweltsünder.
Ja.
Was fällt dir ein, die ganze Zeit Privatjet zu fliegen? Ja. Und da hast du aber auch gar nicht zurückgehalten, irgendwie auch nicht dich dafür entschuldigt, was du machst, sondern du hast sogar noch nachgetreten.
Nachgetreten,
Und hast
den Nachbrenner angeschaltet.
Ja, den Nachbrenner angeschaltet, nochmal eine Turbine extra.
Die großen Felgen, die haben tatsächlich drei.
Ja, die haben neun. Ja, also da gab es ja auch ein Thema, da bist du ja durch die Medien gegeistert, da hast du ja auch Interviews gehabt. Ich weiß gar nicht, wo ich das, war das in der Welt irgendwie online oder?
Überall.
Überall so gefühlt, ne? Also das war in der Zeit, wo das gerade so aktuell war, dein Privatjet-Fliegethema, hat das ja irgendwie gefühlt jedes große Pressehaus aufgegriffen. Oh, der böse Julian Backhaus hier, der Umweltsünder und hier, keine Ahnung.
Ja.
War aber auch nicht bewusst, oder? Also hat sich wahrscheinlich so entwickelt.
Konnte ich ja nichts dafür. Also habe ich ja nicht provozieren können. Angefangen hatte das tatsächlich damals, ich war vorher auch schon immer mal in den Medien, aber das ist nie so durch die Decke gegangen. Das erste große Thema war dann wirklich während Corona. Während Corona konnte ich ja fast nur privat fliegen, weil gar keine normalen Flugzeuge geflogen sind. Und da fragte mich dann die ARD an, ob sie mich für Panorama begleiten dürften. Mhm. Und Panorama ist ja schon ein sehr heftiges Format. Das heißt, ich wusste schon, das wird jetzt kein
Kindergeburtstag.
Genau, kein Kindergeburtstag. Aber hat mich nicht gestört. Und ich wusste ja auch ungefähr, ich meine, ich bin jetzt auch in der Medienwelt seit Jahrzehnten sozusagen.
Was haben die vor?
Ich weiß ja
in welche
ungefähr,
Ecke wollen die dich drängen?
Ich weiß
welche
ja ungefähr,
Schublade?
Was für Fragen die stellen werden. Und dann kann man natürlich vorher schon mal überlegen, okay, wie kannst du da elegant drauf antworten sozusagen. Und genau, und so ist es dann auch gekommen. Und und das hat tatsächlich sehr viele Leute erregt. So, das hätte ich auch gar nicht gedacht, dass die Leute da so heftig drauf reagieren. Aber dadurch kamen dann eben auch weitere Formate nochmal dazu, die dann auch alle nochmal angefragt haben, ob sie nicht auch mal mitfliegen dürfen und so weiter und da nochmal ein Thema draus machen können. Und warum nicht? Mein Gott.
Also Panorama war damals der Aufhänger zur Corona-Zeit.
Ja,
die wollten mal mitfliegen.
Ja.
Ja. Dann warst du der böse Flieger, der zur Corona-Zeit von A nach B mit dem Privatjet geflogen ist.
Ja. Ich versuche ja in diesen Dokus, aber es ist mir bisher noch nie gelungen, dass das auch mal reingeschnitten wird, sondern es wird immer rausgeschnitten.
Wird rausgeschnitten?
Ich versuche ja immer zu erklären, warum diese ganzen Argumente einfach nicht zählen.
Erklär's mal, weil wir haben ja Also ich habe oft das Problem, dass wenn ich fliege, Linie, nicht privat sogar, ja, dass dann immer Leute, wenn ich das auf Instagram poste, in meine Story sagen, ja, hättest du das nicht auch mit dem Zug machen können? Hättest du das nicht auch mit dem Auto fahren können?
Ja. Nee, hättest du ja nicht. Und das ist, da fängt das Argument ja schon an. Guck mal, du bist ein Unternehmer und du hast jeden Tag deine Termine. Und die musst du wahrnehmen, damit dein Laden läuft, damit deine Mitarbeiter am Ende des Monats ihr Gehalt kriegen und so weiter. Und damit hier die Stadt Stuttgart auch ihre Gewerbesteuer von dir kriegt und all diese Sachen. Das muss ja alles erledigt werden. So, und wenn du dich jetzt tatsächlich auf der Strecke von Stuttgart nach Hamburg in einen Zug setzen würdest, dann wärst du ja, ich weiß nicht wie viel, 7, 8 Stunden?
Wahrscheinlich.
7 Stunden vielleicht unterwegs, wenn es gut läuft, sozusagen. So, das heißt, du würdest morgens um 5 losfahren, dann wärst du um 12 bei deinem Termin. So, und dann kannst du aber auch am gleichen Tag nicht wieder zurückfahren, weil das geht ja gar nicht. Da fällst du ja vom Fleisch und dann musst du da übernachten und all diese Dinge. Dann kannst du aber am nächsten Tag deine Termine überhaupt nicht wahrnehmen, weil du dann ja wieder 7 Stunden rechnen musst und bist dann erst um 12 wieder hier in Stuttgart, wenn du morgens um 5 losfahren würdest. Und dann bist du aber auch eigentlich um 3 schon durch.
Schon sozusagen. Durch, telefonieren kannst du in der Bahn eh nicht, weil die ganze Zeit die Verbindung, ne? Wir leben ja in einem dritten Weltland, was Mobilfunk angeht.
Leider ja.
Das ist ja das Nächste dann. Ja. Kannst ja nicht anständig arbeiten, auch noch im Zug.
So, und da fängt's an, dass es einfach tatsächlich ökonomisch überhaupt gar keinen Sinn macht. Du könntest ja nur noch ein Drittel von der Leistung bringen, die du heute bringen kannst, dadurch, dass du eben schnell von A nach B reisen kannst. Ne? Aber auch, wenn wir mal überhaupt das CO2-Budget uns mal angucken, also der ganze Verbrauch von 100%, sind die Fliegerei bei 2%, also
2%,
2% am Gesamtanteil. Sozusagen, das ist schon mal nicht viel, finde ich. Also da gibt es schon noch ganz andere Themen, über die wir da reden könnten, über ganz andere Verursacher. Wenn man davon jetzt nochmal den Privatjetverkehr nimmt, das ist ja nicht mal ein Zehntel.
Also von diesen 2%.
Wenn wir behaupten würden, dass jedes zehnte Flugzeug ein Privatjet ist, das wäre ja übertrieben, das wäre ja Quatsch. Also es ist eigentlich noch weniger, ne? Aber selbst wenn wir...
Vor allem hast du auch viele Propellerflieger, was viele nicht wissen.
Selbst, ja, also, aber selbst wenn wir 10% nehmen würden, dann wären wir bei 0,2%, die sozusagen diese Branche am CO2-Budget verantwortlich ist. Aber dafür gibt es halt eben auch einen großen Benefit, den wir der deutschen Wirtschaft und damit auch dem deutschen Staat liefern.
Ja.
Und dann gibt es noch eine ganz andere Sache. Mal weg von der Rechtfertigung hin zum Thema Innovation. Privatjets sind die Innovationsplattform für die Fliegerei. Das ist definitiv beweisbar. Alles, was an grüner Technologie, an neuen Spritantriebssystemen und so weiter oder auch an Sparsystemen und so weiter ausprobiert wird, wird alles immer erstmal im Privatjet ausprobiert.
Ja, weil es ein kleineres Format ist, bevor da so ein Airbus schlagt mich tot irgendwie.
Das ist einfach so. Und vor allem wird da ja noch Geld verdient. Das heißt, eine Privatjet-Firma, die kann es ja auch mal durchsetzen.
Die haben ja ganz andere Margen
jetzt. Genau, grünen Sprit zu tanken und so weiter. Diese Winglets, die du an den normalen Verkehrsfliegern kennst, die ja für Spriteinsparung sorgen, die wurden zum Beispiel am Learjet erfunden sozusagen und sind dann später adaptiert worden auf die Linienfliegerei. Und so ist es mit allem, auch mit der Elektrofliegerei. Es gibt ja schon Elektrojets, die fliegen auch heute schon. Die fliegen zwar noch nicht so weit und noch nicht mit so einer Ladung, die man gerne hätte, aber die fliegen jetzt schon. Und dadurch, dass es diese Kleinfliegerei überhaupt gibt, ist es möglich, dass wir auch in großer Skala dann nachher davon profitieren können, ne? Und von daher finde ich das immer schade, wenn man diesen Bereich verteufelt. Sicherlich wird da CO2 ausgestoßen, das kann man ja überhaupt gar nicht wegdiskutieren. Aber wir kriegen am Ende ja dadurch auch einen Vorteil.
Sind das die Argumente, die du jetzt gerade aufgezählt hast?
Und du merkst gerade schon, das ist viel zu lang für eine Sendung. Die müssen das rausschneiden.
Ja,
die können das nicht drin lassen.
Würdest du sagen, das liegt nicht an der Länge der Argumente, sondern das liegt so eher an dem Narrativ, das man basteln will?
Das kommt natürlich auch dazu, ist ja klar. Aber es ist eben auch lang und langweilig. Ja. Also ich meine, natürlich muss eine Doku in jeder Sekunde
aufregend bleiben, weil ich muss ja deine Aufmerksamkeitsspanne behalten.
Genau, und du wenn wärst gerade bei meinem dritten Satz, hättest du wahrscheinlich umgeschaltet.
Also, zack, weg. Ja. Das ist ja gar nicht so schlecht und so schlimm, wie ich die ganze Zeit dachte. Langweilig, weiter. Ich genau. brauch den nächsten Skandal.
Ja, wo ist der brennende Wald?
Okay. jetzt mal für einen Laien da draußen, ne? Wir haben vorhin gehört, so viermal im Monat circa fliegst du höchstens privat. So, was, du bist jetzt heute von Hannover nach Stuttgart und wirst wahrscheinlich wieder von Stuttgart nach Hannover zurückfliegen.
Ja.
Mit was für Kosten ist so eine Strecke verbunden?
Ein Zehner.
Ein Zehner.
Ja.
Okay. Dann hast du ja noch einen Fahrer gehabt, so, der hat dich hierher gebracht. Mhm. Ist das alles all included?
Nein.
Nein? Nochmal extra?
Ja.
Okay. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Ich habe mal neulich, ich musste lachen, weil ich hatte schon selber wie nenne ich das jetzt, elegant und diplomatisch, meine Begegnungen mit der Person. Du hast dich mal in ein Format reingesetzt, das fand ich witzig, ich hätte dir das nicht zugetraut, in einem Interview mit Milliarden-Mike.
Ja, das stimmt.
Wo ich dachte, Julian, hä? Okay, ja. Was ist das denn? Ist das jetzt irgendwie eine Form, dich neu zu erfinden? Oder hast du gedacht, ich gehe mal andere Wege nochmal zu den Wegen, die ich sowieso schon bestreite?
Den Bedo, den kenne ich ja schon lange.
Den Moderator?
Den Moderator. Der hat ein sehr erfolgreiches Late-Night-Format in Hamburg und darüber kennt man ihn in Hamburg auch. Und wir haben jahrelang im selben Studio produziert. Und dann hat er irgendwann gesagt, Mensch, ich habe hier so ein neues YouTube, das ist noch neu, das gibt es noch nicht, aber wir würden gerne die erste Episode drehen. Und da sollen zwei Welten aufeinandertreffen. Da soll einmal ein Krimineller mit einem Seriösen zusammentreffen. Sowas gibt es ja auch im Fernsehen schon. Ne? Und also irgendwie A trifft B. Und sowas würden wir auch gerne auf YouTube machen. Und hättest du da eventuell Lust mitzumachen? Ich sag, du, ich bin für solche Sachen eigentlich immer zu haben. Ich habe da Spaß dran. Und ja, das ist ja ein Milliarden-Mike und so weiter. Ich sag, ja gut, kann man drüber streiten, aber von mir aus. Und er ist natürlich ein guter Vertreter für die Unterwelt sozusagen, habe ich nachvollziehen können. Und das war tatsächlich, also ich glaube sogar, dass es das erfolgreichste YouTube-Format war, bei dem ich ihn mitgemacht habe, beziehungsweise auf allen Kanälen wird es ja ausgestrahlt, hatte 10 Millionen Aufrufe.
In Summe?
Ja.
Wie war das für dich, als du mit ihm da saßt und das Interview durchgeführt hast so, also... War das für dich befremdlich so, dieses Gespräch, oder bist du so professionell genug,
dass es war mal was anderes, weil der Bedo hat dann immer ihn gefragt, hey, wie siehst du das und Julian, wie siehst du das und so weiter und nach der Hälfte der Dreharbeiten haben sie dann abgebrochen und da hat Bedo gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Bedo, entschuldige, aber ich erzähle das jetzt einfach.
Das ist übrigens mein Lieblingsmoment immer bei Podcasts. Habe ich noch nie erzählt und ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf.
Hat Bedo gesagt, sorry Jungs, darf ich euch mal ganz kurz unterbrechen? Ihr stimmt euch hier die ganze Zeit zu, ihr seid irgendwie so nett miteinander und so weiter. Und
das da fehlt die Reibung.
Soll ja so ein Kontraformat sein. Also könnt ihr euch nicht auch gegenseitig mal ein bisschen für das kritisieren, was ihr da zum Besten gibt und so. Ich bin dann auch immer eher so ein bisschen diplomatisch und so, ja gut, kann ja jeder machen, wie er will und so. Und dann haben wir uns im zweiten Teil auch dran gehalten.
Ja?
Ja.
Wie seid ihr denn zum Schluss auseinandergegangen?
Super gut.
Ja?
Wie gesagt, also ist nicht mein Leben. Ich finde es auch nicht gut, wenn man Leute über den Tisch zieht und so weiter. Er sagt zwar immer, ja, aber ich ziehe nur die Leute
über den Tisch. Ich nehme das ja nur von den Reichen weg. So.
Ja, er sagt sogar noch anders. Er sagt, dich würde ich nie beklauen, weil du bist ja ein feiner Kerl. Aber die Leute, die Dreck am Stecken haben und die selber ihr Vermögen dadurch gemacht haben, dass sie andere über den Tisch ziehen und so, und die haben es dann auch verdient, so nach dem Motto. Und sag, ja, okay, gut, kann man lange drüber streiten. Dann bist du ja der Richter.
Ja, ich hatte meine Begegnung mit ihm, das war ganz witzig, warum? Da gab es ein Interviewformat, wo er nur mit dem Bedo war.
Ah.
Die haben ja alleine auch sehr viel Content gedreht.
Stimmt.
Und da waren die irgendwann beim Thema Immobilien. Ja, und dann hat er erzählt, wie er an eine Immobilie rangekommen ist, mit so ein paar Tricks und Moves und keine Ahnung, und im Grundbuch war er dann drin. Und dann habe ich das so mir angehört und gesagt, so, das macht gar keinen Sinn, was der sagt. So, also du kommst so gar nicht rein, außer du hast irgendwie den Notar geschmiert oder das Grundbuchamt geschmiert und alle sind irgendwie mit im Boot. Und da habe ich ein Reaction-Video drauf gemacht, genau hier drin, wo ich meine Kurzvideos drehe. Habe darauf reagiert und keine 3-4 Wochen später sehe ich dann auf einmal so, ich werde in zigtausend Beiträgen markiert. Ich so, hä, was ist jetzt los? Geh so rein, guck so, und dann haben die ein Video wiederum auf meine Reaction gedreht.
Ah.
Zusammen. Und da hat der mich beleidigt bis aufs Blut. Ach, der Pisser, der hat doch keine Ahnung, so, der hat mich bis aufs Blut beleidigt. Und was aber für mich so interessant war, zu beobachten, war, wie die Masse, also sprich auf Social Media, wie die ihn abgefeiert haben.
Ja, ja, der hat echt eine Riesenfangemeinde.
Also für mich war das völlig paradox zu sehen, so Ich sehe dich auch parallel. Ich habe ja die Jungs von S&K Immobilien ja auch durch Social Media kennengelernt, nachdem die jetzt wieder zurückgekommen sind nach ihrer Inhaftierung und wo die jetzt nach Dubai sind. Habe ich mir das angeguckt, so deren Social Media Auftritt und wie die wahrgenommen werden oder wie die angenommen werden in der Öffentlichkeit. Auch die werden abgefeiert ohne Ende. Und das fand ich bei Milliarden-Mike so interessant, weil ich dachte so, oh, okay, das ist ja interessant. So, ne? Also so ein offensichtlicher Betrüger irgendwie oder der hier in der Unterwelt unterwegs ist. Und dann habe ich mir so die Kommentare von diesem Video angeguckt, wo die dann auf mich wiederum reacted haben. Und dann habe ich gesagt, ah, Immo-Tommy, man sieht, dass er keine Ahnung hat und bla bla. Und ich so, say what? Mhm. Was passiert denn hier gerade? Okay, alles klar. Ach, und ultra witzig, ja. Jetzt habe ich heute Morgen, witzigerweise, schön, dass du auch da bist, dann kann man so ein bisschen mal den Bogen auch da spannen, einen Podcast gesehen von der Moderatorin Marlene Lufen, ich weiß nicht, ob du die kennst, von
Sat.1, Sat.1, ja.
Die gesagt hat, dass es schockierend für sie ist, zu beobachten, wie viele ihrer Kollegen und Kolleginnen, und das senderübergreifend, egal ob es jetzt bei Sat.1 ist und RTL und ProSieben, Sat.1 Media AG, bla bla bla, massenweise gekündigt werden, reihenweise gekündigt werden. Ich hatte auch vor 2-3 Wochen hier den Julius Böhm von dem News Magazin. Ja. Und da hatten wir auch das Thema sinkende Auflagen von Pressehäusern, Magazinen etc. etc. Ist das ein Trend, den du auch siehst? Und wie sieht das bei dir aus? Ich meine, du bist ja in diesem klassischen Segment schlussendlich unterwegs. Ja, du machst auch Social Media, Erfolg-Magazin ist auch auf den, oder Sachwert und alle deine Magazine, die sind ja auch auf den sozialen Medien vertreten. Du selbst auch als Brand, als Personal Brand, du hast es ja irgendwann verstanden, auch relativ zügig, dass du auch als Personal Brand dir selber in deinen Verlag mit reinspielen kannst. Aber wie siehst du den Trend? Jetzt hast du ja gesagt, du hast 20 Mitarbeiter. Waren das mal mehr Mitarbeiter? Ist es jetzt weniger geworden? Geht der Trend auch bei dir in die Richtung, dass du da abbaust? Weil ich habe ja auch mit meinem Ghostwriter auch gesprochen, der Journalist war, der gesagt hat, hey, die klassischen Pressehäuser, die haben alle ein Riesenproblem. Also ein Riesenproblem mit Abwanderung.
Ich hab, glaube ich, einen Riesenvorteil. Ich bin sehr spät in diese Branche gekommen. Ich habe dir ja vorhin gesagt, das ist alles noch sehr antiquiert. Das kommt alles noch aus einer goldenen Zeit. So, und damals waren Verlagshäuser, das waren ja so kleine Königreiche. So, nicht? Und da funktionierte alles, da wurde sehr viel Geld verdient etc. Und so, das war alles Tutti. Das heißt, wenn du damals mit einer neuen Zeitschrift an den Markt gegangen bist, dann hast du immer mit 200.000, 300.000 Auflage, Erstauflage prognostiziert. So, und wenn die dann 3 Mark gekostet hat oder wie auch immer oder Euro, so, dann hast du schon mal 1 Million im Säckel, so einfach nur durch den Heftverkauf. Klar, musst du dann auch natürlich Margen abgeben und dies und das und jenes. So, aber das war immer so ein Grundrauschen. Das ist ja bei den meisten Magazinen über die Jahrzehnte schon massiv abgefallen. So, das heißt, da gibt's eben keine so Riesenauflagen mehr. Der Spiegel hatte mal 1 Million Auflage. Das war das größte Magazin in Deutschland.
Und der Spiegel erscheint, glaube ich, wöchentlich sogar, ne?
Also wöchentlich, genau. Und so, das ist natürlich alles mehr als halbiert heutzutage. Und ich hatte aber den Vorteil, dass ich erst in der Krise sozusagen in dieser Branche ja gestartet bin, wo alle Häuser schon diese ganzen Tagesprobleme hatten. Das heißt, da wurden ja auch Redakteure, Mitarbeiter in den Häusern so steil bezahlt, dass das war nicht logisch, jemandem, der 2 Artikel im Monat schreibt, irgendwie 7.000 Euro im Monat zu zahlen, weil der kostet ein Artikel 3.500 Euro. Was soll denn das für ein toller Artikel sein? Und deswegen konnte ich natürlich von vornherein mich sozusagen darauf einstellen, dass ich konnte nicht mit so Riesenauflagen rechnen und dies und das. Und da musste von vornherein eher Low Budget gearbeitet werden. Und B, konnte ich mich generell von dem Printweg eher distanzieren. Also ich hatte keine historischen Verpflichtungen wie viele dieser großen Häuser, die einfach, ich sag mal, aus der Historie gewachsen in jedem Hotel liegen und so weiter und so fort. So, weißt du, dann lieferst du diese ganzen Tonnen jeden Morgen aus, dann legst du die da irgendwo in die Frühstücksräume der Hotels
und
dann werden die am Abend einfach wieder Müll geschmissen. So, und du bezahlst den ganzen Spaß und brauchst das aber irgendwie, weil du musst auch deinen Anzeigenkunden ja irgendwie eine Rechtfertigung geben, hey, wir haben die Auflage und dies und das und jenes. Und ich konnte von vornherein sagen, hey, wie schaut es denn mit E-Paper aus? Das war damals.
Das hast du beim Sachwert gemacht, ne?
Das war damals schon sehr auf dem Vormarsch, dass die Leute angefangen haben. Damals war es noch nicht so ausgeprägt wie heute. Heute ist es sehr ausgeprägt. Vor 10 Jahren noch nicht. Oder vor 13.
Da gab es doch noch keine Kindles und den ganzen Kram.
Das fing alles gerade erst an und war noch so ein bisschen auf dem Beginner-Trip. Jedenfalls habe ich aber trotzdem schon gesagt, hey, lass uns keine großen Printverpflichtungen aufbauen. So, wir können 10.000, 20.000 drucken und so. Das lässt sich alles verschmerzen. In der Nische sowieso. Da brauchen wir auch diese Riesenauflagen gar nicht. Und dann versuchen wir, die Leute in Richtung E-Paper zu pushen. So, das können wir billiger anbieten und dies und das, weil du hast immer noch viel mehr als wie bei einem Printprodukt über. Da bleibt ja nichts übrig. Von den Produktionskosten und von den Vertriebskosten und Entsorgungskosten.
Zumal ist Download unendlich. Ne? Also
genau.
Du bist nicht limitiert.
Genau. Und deswegen haben wir damals, und das war meine erste große Reise, wie komme ich in die Lufthansa damals? Das war eine komplizierte, weil ich habe 1000 Stellen gefragt, wie kommt man eigentlich in die Lufthansa? Keiner wusste es. Und auch die Lufthansa selber wusste es nicht. Und wer macht denn eigentlich unser E-Paper-Programm? Puh, keine Ahnung, weiß ich
Stark.
Nicht. So, ne? Also kannst du ja in jedem, wenn du dein Ticket kriegst ja immer so einen Link. Hier können sie auch kostenlose, bei der Lufthansa heißt es E-Journals. Kannst du runterladen. So, und irgendwann hat mir dann mal jemand verraten, ja, das macht die und die Firma und die machen das und da musst du einen Vertrag machen. Und dann konnte ich das machen. Und so fing das dann an, dass wir einfach immer mehr auch die ganzen Hotelketten, Hilton, Steigenberger, Radisson und so weiter, dass die alle E-Paper genommen haben, die Deutsche Bahn und so weiter. Das heißt, wir konnten Auflage schaffen, damit können wir auch wieder zu unseren Anzeigenkunden gehen und sagen, hier, wir haben eine große Auflage etc., nur nicht alles im Papier. Und dadurch hatten wir halt eine sehr geringe Kostenstruktur.
Ist das heute auch noch so? Ich meine, was von deinem Magazin ist alles E-Paper?
Ja, es wird immer stärker. Das heißt, es ist parallel immer noch.
Mhm.
Wir drucken immer noch was für den Kiosk und für die Abonnenten und so weiter und so fort. Aber wir haben eben parallel die gleiche Ausgabe auch als E-Paper. Mhm. Und die kannst du dann eben downloaden.
Ist es dann so, dass es abnimmt immer mehr mit der Zeit? Also, dass die Auflage von Print, tatsächlicher Druck, immer weniger wird?
Momentan würde ich sagen, seit 2-3 Jahren ist sie relativ gleichbleibend. Also weder, dass sie steigt, noch, dass sie fällt. Mhm. Aber tendenziell würde man immer sagen, irgendwann wird es verschwinden. Weil die Leute sich langsam an E-Paper gewöhnen. Das ist ein Gewöhnungsprozess.
Ja, wir sind ja alle digital aufgestellt. Wir haben ja alle unser Smartphone in der Hand.
Ich lese alle Zeitungen und Magazine nur noch digital. Ich kenne aber viele Leute, die sagen, ich brauche noch ein bisschen was Haptisches.
Nö, ich habe auch hier Handelsblatt, Fokus, Spiegel, Stern, wie die nicht alle heißen, Bild, alles als App bei mir.
Genau, ich auch.
Gar keine Lust hier irgendwie mit Zeitungen mich rumzuschlagen und die jeden Tag in die Hand zu nehmen. Wird man denn reich als Verleger? Also ist das so, dass du da das große Geld noch verdienst? Ich meine, so ein 10.000 Euro Privatjet-Flug einmal die Woche, viermal im Monat, da rechnen wir ja schon mal bei 40.000. Und das ist ja sicherlich nicht alles an Ausgaben. Da hast du ja noch 20 Gehälter, die wollen bezahlt werden, 20 Familien, die du ernährst.
Ja.
Dann hast du ja auch noch ein Büro, das möchte bezahlt werden. Dann hast du ja auch noch Lebenshaltungskosten.
Ja.
Die kosten ja auch ein bisschen was. Also ich würde jetzt behaupten, du müsstest mal mindestens 100.000 im Monat verdienen. Mindestens.
Ja, das musst du.
So.
Das musst du.
Haben wir uns mal über den Daumen gepeilt.
Aber genau. Man kann ja, man kann als Medienunternehmer im Allgemeinen, glaube ich, sehr gut in der Zukunft leben. Weil der Medienkonsum steigt und steigt. Das ist ja eine Trennung, die wir machen müssen.
Mhm.
Wir haben einmal das Zeitschriften- oder das Zeitungsgeschäft, was sicherlich in vielen Bereichen rückläufig ist. Auch da gibt es wieder Ausnahmen.
Mhm.
Also es gibt auch Magazine und auch Zeitungen tatsächlich, die steigen und wachsen sozusagen. Aber der Medienkonsum im Allgemeinen, der steigt ja. Aber da sind natürlich Websites mit drin, da sind Apps mit drin, da sind Streaming-Plattformen mit drin und so weiter. So, das heißt, unser Medienkonsum war noch nie so stark wie heute.
Mhm.
Aber natürlich fragmentiert sich das heute sehr viel stärker. Früher gab es das erste und zweite Programm und dann gab es ein, zwei Zeitschriften und Zeitung. Heute kannst du natürlich dir aussuchen, wie du deine Informationen gerne konsumieren möchtest. Möchtest du einen Podcast hören? Möchtest du eine Zeitung lesen? Möchtest du einen Videofilm gucken? Möchtest du einfach Social Media Snippets gucken und so weiter? Von daher, die Medienkonsumenten, super, das Business ist gut. Man muss sich neu aufstellen, man muss sich auch breit aufstellen. Und seine Erlösquellen überall suchen, auch Live-Events und so. Also es gibt natürlich mittlerweile vieles, was Handelsblatt und Co. sich haben einfallen lassen. Und die waren auch mal sehr, sehr stark, finde ich. Ich bin Handelsblatt-Fan, lese ich auch schon immer. Und die haben sich in diesem ganzen Thema Podcast und Live-Kommunikation und Zeitung und online und so, die haben sich viel einfallen lassen. Und das musst du heute auch.
Wie viel kann man denn so verdienen als ein Verleger?
Wer ist Mann, ne? Ja.
Also mindestens sechsstellig sollte ja schon drin sein. Siebenstellig auch, oder? Mal mehr.
Der Gentleman schweigt.
Der Gentleman schweigt, genießt, ja. Ich habe übrigens gelernt in der Vergangenheit, aus meiner Historie heraus, dass es in Deutschland nicht sinnvoll ist, über Zahlen zu sprechen oder ins Detail zu gehen.
100%.
Weil daraus wird hier später ein Strick draus gedreht.
100%. Ja.
Ja. Ja, also es war einer der größten Learnings auch, die ich machen durfte.
Aber erst im Nachhinein.
Ja. Und ich musste es schmerzhaft lernen.
Ja.
Schmerzhaft musste ich es lernen.
Ja.
Einfach die Klappe zu halten und nicht zu sagen, wie erfolgreich bist du? Lieber bist du nicht so erfolgreich. Mhm. Dann hast du deine Ruhe, ja, zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung, als zu erfolgreich zu sein. Weil dann kommen so ein paar Institutionen, die das dann gerne hinterfragen wollen.
100%.
Und nach der Nadel im Heuhaufen suchen.
Ja, ja. Das glauben viele noch nicht so. Ne? Also viele können sich das gar nicht vorstellen, dass das tatsächlich so ist, aber das ist seit Jahren so.
Ich dachte tatsächlich, wenn ich das so hin und wieder von der Seitenlinie mitbekomme, auch als ich selber noch nicht in der Öffentlichkeit stande, ne?
Ja.
Dann habe ich das so mitbekommen. Was kann denn so alles passieren da draußen? Ja, über wen wird hergefallen?
Ja.
Warum wird über jemanden hergefallen? Ja, wie wird das denn draußen wahrgenommen? Und als ich das dann selber gespürt habe, so, ne, war das so, oh.
Mhm.
Und dann hast du ja heute, du hast ja vor 10, 12, 13 Jahren angefangen, da war ja Social Media noch gar nicht so stark wie heute. Da hast du ja heute eine ganz andere Dynamik. Das eine ist also zum Beispiel, was macht die Presse? Was macht das TV? Aber was für eine Eigendynamik nimmt das noch auf den sozialen Medien an?
Ja,
ja,
und da ist es unkontrolliert.
Und das ist geistesgestört. Also das ist wirklich crazy,
ja,
was das für eine Eigendynamik auf den sozialen Medien auf einmal annimmt. Ne?
Ja.
Da ist dann Presse, witzigerweise, gar nicht so krass.
Genau.
Da hat gar nicht so einen Bums dahinter,
ja,
wie das, was hinten raus dann noch auf den sozialen Medien kommt. Ne?
Voll.
Da hast du auf einmal den Achim mit 3 Followern, der von seinem Küchentisch, von seinem Fliesentisch irgendwie seine Meinung zu dir abgeben muss, ja. Weil der böse Julian Backhaus 4-mal im Monat Privatjet fliegt, ja. Wie kann das denn sein? Ich muss hier meine Zigarette drehen und so, ne? Ich habe hier nicht so viel Geld zur Verfügung und der verpestet hier die Umwelt.
Ja, ja.
Ja? Und
ja, aber die Sau ist auch zu faul, mal ein Buch von mir zu lesen, wo ich genau beschreibe, wie es gehen würde, ne?
Das ist eine gute Überleitung.
Ja.
nee, Spaß beiseite. Wie siehst du das denn eigentlich so, die Dynamik? Ich meine, ich habe ja auch so mein Thema mit der Presse gehabt und wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile, schon auch bevor ich so mein Thema mit der Presse hatte. Wie siehst du das denn so bei Menschen, die du zum Beispiel kennst oder vielleicht auch nicht kennst, so wenn du das so von der Seitenlinie und du bist ja selber in der Medienbranche, wie beobachtest du sowas? Wie nimmst du das wahr für dich? So, weil für mich wirktest du immer sehr abgeklärt.
Ja.
Weil ich hatte ja auch das Thema, dass sich ja viele Leute von mir abgewandt haben, weil die gesagt haben, oh, das ist mir zu heiß mit dir, ich will gar nicht mit dir in Verbindung gebracht werden und keine Ahnung, aber du warst immer so, hat dich gar nicht interessiert.
Ja, ja. Also ich habe das Thema öfter mal, dass Leute, die ich kenne, auch Leute, die du auch kennst, dann irgendwie pressemäßig irgendwie einen rüberkriegen und sagen, oh, ich weiß nicht, ob sich das jetzt negativ auswirkt. Ich sage, Entspannung. Ja, also natürlich ist das unangenehm in dem Moment so, ne? Aber im Endweg wird es dir immer helfen, weil die Aufmerksamkeit, es bleibt, alles andere vergessen die Leute. Das Gehirn, das ist ja gerade in der heutigen Zeit, das sind Goldfischgehirne. Also
das passiert ja jeden Tag was Neues.
Genau.
Gestern Dubai angegriffen, morgen irgendwelche Meteoriten, die hier landen.
Übermorgen.
Trump wandert in den Iran ein.
Genau.
Und dann
übermorgen ist die Information, die sie über dich gelesen haben, schon längst wieder vergessen. Aber die Aufmerksamkeit, die bleibt natürlich. Und das ist ja das, was du sowieso erzeugen willst. Ne? Und von daher nein, also ich habe noch nie irgendwo jemanden gesehen, selbst ein Boris Becker, der es wirklich so richtig übertrieben hat. Der ist doch wieder hier voll angesagt auf jeder Titelseite. Alles ist schön, das Leben.
Und Kooperation mit irgendwelchen Firmen
und so weiter. Und ich meine, heftiger kannst du es kaum treiben. Ne?
Nee.
Ich meine,
also er hat es wirklich an die Spitze getrieben.
Ja.
Ohne mit der Wimper zu zucken.
Ja, ja.
Jetzt hast du eine Sache aber relativ früh verstanden. Ich habe es ja vorhin kurz erwähnt gehabt, dass du auch eine Personal Brand bist.
Mhm.
Das heißt, wenn wir jetzt mal von deinen Einkommensströmen sprechen, du bist ja klassischer Verleger,
ja,
aber du verdienst ja nicht nur mit dem Verlag Geld.
Ja.
Ne? Ich habe ja auch gesehen, du bist auch auf Events als Speaker.
Ja.
Und ich denke mal nicht auf Basis dessen, dass du da umsonst hingehst und deine Zeit opferst, sondern sicherlich bezahlt.
Ja.
Was hast du verstanden für dich auch so ein bisschen, dich abzugrenzen vom klassischen Verleger, der jetzt nur ein Magazin launcht, und zu sagen, hey, ich bin ja auch eine Person Brand. Ich habe meine Erfahrungen, die ich mitbringe. Ich bin Unternehmer. Ich kann vielen Leuten aus der Praxis was mit auf den Weg geben. Weil wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, tue mich immer sehr schwer, Menschen zuzuhören, die immer was von der Theorie faseln.
Klar,
ja?
Klar.
Und wenn du aber Unternehmer hast, so wie dich jetzt, der jetzt seit 10, 15 Jahren in einer sehr, sehr, sehr ruppigen Branche unterwegs ist.
Ja, seit 21.
Oder seit 21 hier.
Insgesamt nimmt.
So. Und da höre ich dann auch zu, weil ich weiß, der Typ, der hat ja nicht umsonst so viel graue Haare schon auf dem Kopf. der hat ja schon einiges auf dem Buckel und das, was er erzählt, hat auch Hand und Fuß. Was hast du für dich so erkannt, so außerhalb deiner Verlagstätigkeit, so welche Möglichkeiten es noch gibt?
Wenn ich ehrlich bin, war ich die Personal Brand schon lange, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ah. Was ich immer gerne gemacht habe, war irgendwie auf der Bühne zu stehen und was zu erzählen. Ich fand das auch in der Schule.
Da hat der Network ja schon in die Karten auch
gekriegt. Ich fand das in der Schule toll. Im Network haben die Leute mich dafür geliebt. Die haben mich, sobald ich irgendeine hohe Stufe erreicht habe, haben die mich auf die Bühne gestellt, haben mich da was erzählen lassen. Mein größtes Publikum waren, glaube ich, 6.000 Leute in Braunschweig in der Volkswagenhalle. Weil ich das einfach auch ganz gut kann und ich bringe da auch ein bisschen Spaß mit und so weiter. Die Leute hören da gerne zu. Und das habe ich auch als Kind schon gemerkt, dass das etwas ist, was mir Spaß macht. Also ich bin ja durchaus ein Mittelpunktsmensch. Mhm. Also ich will mich jetzt nicht irgendwie irgendwo verstecken hinter irgendeiner Excel-Tabelle oder sowas. Und nö, von daher war das für mich einfach nur eine logische Konsequenz, dass ich dann auch mein eigenes Werbegesicht bin sozusagen. Also anstatt mir den Thomas Gottschalk von außen einzukaufen, kann ich auch der selber sein. Das habe ich von Richard Branson mir abgeguckt. Der hat das in seinen Büchern gut beschrieben, dass er selbst aus sich eine Plattform gemacht hat und konnte immer seine neuen Unternehmen auf sich sozusagen, also Huckepack nehmen, wenn man so will. Weil der Fokus der Presse lag auf Richard Branson und sobald der jetzt ein neues Produkt rausgebracht hat, musste der einfach nur anrufen und sagen, hey, ich bringe ein neues Produkt raus, nächste Woche am Piccadilly Circus, geht's los, dann kommen die alle. Und da habe ich gedacht, das ist schon schlau.
Ja, diesen Trend beobachte ich tatsächlich auch bei Stars vor allem. Ob das jetzt ein George Clooney ist, der sein, was war das damals, Rum oder Gin? Gin war das, glaube ich.
Ja.
Rausgebracht hat, für Multimillionen verkauft hat, ob das ein...
An Bacardi, glaube ich, ne?
Ja, genau. The Rock ist irgendwie, ja. Ja, der auch sein alkoholisches Getränk
raus... Ryan Reynolds auch, Aviation Gin.
Ryan Reynolds, ja, der dann jetzt auch hier diese dritte, vierte Ligamannschaft in UK irgendwie gekauft hat und wieder hochgebracht hat durch seinen Bekanntheitsgrad. Also diesen Effekt zu nutzen durch dein Personal Brand, dass wenn du was anfällst, dass es automatisch erfolgreich wird, weil du ja schon in Vorleistung gegangen
bist. Na gut, werden könnte.
So viel oder gut werden sein. Könnte, ja. Aber in der Liga, in der die spielen, ist das eher unwahrscheinlich, dass es jetzt gar nichts wird. Das hat man jetzt ja auch hier so ein bisschen in Deutschland beobachtet, wenn jetzt irgendwelche Rapper oder Sängerinnen oder Sänger irgendwelche Getränke rausbringen. Da hat ja Capital Bra vor einigen Jahren ja so den Grundstein gelegt mit dem Eistee. Mm. Wurde ja hier witzigerweise in Stuttgart auch abgefüllt von ihm. Er war so
von ihm persönlich?
Nee, auch. Von ihm nicht, aber die Firma, die das gemacht hat oder für ihn. Und war so mit der erfolgreichste, also von diesen ganzen Rapper, Sängerinnen, keine Ahnung was, Getränken.
Ja.
Jetzt hast du aber auch schon ein paar Bücher raus.
So Influencer sind ja sowieso so eine witzige Angelegenheit. Das ist ja, wo du vorhin über die Generationen gesprochen hast, junge Leute und so weiter. Ich bin oft mal in Schulen, Vorträge in Schulen und Universitäten zu halten. Aber Schulen machen eigentlich noch mehr Spaß, weil die Kinder noch so ein bisschen unverbrauchter sind sozusagen. Und also noch nicht so belastet durch öffentliche Informationen und so weiter. Ich frage immer, ja, wie wird man Unternehmer, wie macht man das und dies und das und jenes? So, und ja, Sie haben ja auch viele Prominente getroffen, ne? Können Sie mal ein paar sagen? Ich sage, das ist jetzt schwierig. Wer ist denn in eurer Altersgruppe prominent? Also sowas wie Dieter Bohlen oder Bushido oder so, das ist ja wahrscheinlich bei euch gar nicht mehr Roland Kaiser und so weiter.
Oder Jürgen von der Lippe.
Reinhold Messner oder
Jürgen
so.
Jürgen was?
Ja, genau. Nee, weiß ich auch nicht. Und ich sage, ihr kennt wahrscheinlich eher so Leute wie so... wie Montana Black oder so. Montana Black, ja, genau richtig. Haben Sie den mal gesehen? Ich sage, ja, ich war bei dem zu Hause. Nein, Sie waren bei dem zu Hause? Nicht Ihr Ernst. Was und wie ist das so? Aber das ist schon ulkig, ne? Wie diese neuen Stars so wahrgenommen werden, ne?
Ja, das ist ja so. Also, vor allem Influencer, hast du das Gefühl heutzutage, die haben ja viel mehr Bekanntheit als diese klassischen Stars, die noch so aus dem linearen Fernsehen kommt vielleicht, ja, so maximal, wo ja heute eh auch keiner mehr guckt, ne, nimmt ja auch immer mehr ab.
Ja.
Habe ich ja vorhin erwähnt hier, die TV-Sender kündigen immer mehr Moderatoren.
Mhm. Die gehen jetzt alle zur ARD und so.
Die gehen jetzt alle zu.
Und die haben noch Geld.
Die haben noch Geld, ja. Ich muss die auch mit Zwangsgebühren bezahlen. Ich bin jetzt umgezogen. Einer der ersten Briefe, die ich bekommen habe, ist vom Rundfunkbeitragsservice.
Definitiv.
Hallo.
Und zwar für jede deiner Firmen.
Ja.
Ist so. Ja. Ich kenne das auch. Kriegst du diese Stapel, ne? Das ist
hier Büro, ARD, ZDF, Rundfunkbeitragsservice. Jetzt zu Hause, Rundfunkbeitragsservice. Ja. Hast du einen Fernseher, hast du keinen Fernseher, hast du Radio, ist scheißegal. Ja, ist wie Kindergeld zahlen, ohne Kinder zu besitzen.
Ja. Ja. Ja, aber das mit den Büchern, das ging ja damals los durch das Erfolgmagazin. Also wenn ich ganz ehrlich bin, mein allererstes, ist eigentlich ein bisschen albern, das als Buch zu bezeichnen, aber es war offiziell ein Buch, habe ich während meiner Agenturzeit geschrieben. Mhm. Das war so ein kleiner Ratgeber zum Thema Marketing und sich darstellen und Firma gut promoten und so weiter und so fort. Und das war so eine kleine Mini-Auflage, aber war eben offiziell im Buchhandel und deswegen galt es als Buch. Und da habe ich aber schon verstanden, so Branding über Buch ist auch schon eine gute Sache.
Mhm.
Also wie sagt man, Autorität kommt von Autor. Und mein erstes ernstzunehmendes Buch war dann Erfolg, was sie von den super erfolgreichen lernen können. Und das war eine Konsequenz aus dem Erfolgmagazin, weil alle gesagt haben: Mensch, kannst du nicht mal hier von diesen ganzen Klitschkos und Maschmeyers und mit denen du dich da getroffen hast, kannst du da mal so ein Erfolgsrezept aufschreiben, sozusagen.
Das ist witzig. Einer meiner vorherigen Gäste hat sowas Ähnliches gemacht.
Ah ja, siehst du.
Ja, Tom Junkersdorf, der Erfolgscode.
So, ich habe mich gerade mit Tom zum Frühstück getroffen.
Ernsthaft?
Vor ein paar Tagen in München. Und das hat ja auch Spiegel-Bestseller-Status erreicht. Das
ja, genau.
Ist sehr erfolgreich geworden.
Ja.
Ja, ja. Ja, nee, genau, so ging das.
Da kamen aber noch ein paar Bücher nach.
Da kamen dann noch ein paar Bücher nach. Mein zweites ist dann zum Start der Corona-Pandemie rausgekommen. Das war Ego, Gewinner sind gute Egoisten. Und das kam irgendwie auch thematisch natürlich gar nicht an, weil die sagen, jetzt geht es um Zusammenhalt und wir füreinander und miteinander und so und nicht Egoismus. Aber zumindest hat es so viel Kontroverse ausgelöst, dass auch die Medien und so gesagt haben, Baggers, jetzt musst du mal im Interview erklären, was meinst du denn damit?
Ne? Ja.
Und das Buch kam tatsächlich durch eine Talkshow. Durch eine Talkshow in der ARD, in die ich eingeladen war, zum Thema Egoismus. Und ich war der Einzige in Deutschland, den sie damals gefunden hatten, der sich positiv zum Egoismus äußert. Ich hatte da mal ein Video drüber gemacht. Das ist ja der Vorteil an meinen ganzen Videos. Die sind ja einzeln nie erfolgreich geworden, aber es haben oft die richtigen Leute gesehen. Und die TV-Redakteure haben das halt gesehen und haben gesagt, guck mal, der redet positiv über Egoismus. Den können wir doch einladen in die Sendung als Fürsprecher sozusagen. Ne? Und als ich da so erfahren habe, wie krass die Leute auf das Thema Egoismus reagieren, habe ich da dann ein Buch draus gemacht.
Was ist positiv an Egoismus?
Seinen eigenen Weg zu forcieren und zielstrebig an seinem eigenen Lebenstraum zu arbeiten. Und viele, ich meine, jeder würde sagen,
das klingt jetzt per se nicht egoistisch.
Genau, jeder würde sagen, ja, das ist ja gut und das sollte ja auch jeder tun, macht aber keiner. Weil die Leute zu viel Rücksicht nehmen auf alles, was sie umgibt. Die Familie, die Freunde, die Gesellschaft, Arbeitgeber, bla bla bla. Man nimmt also falsche Rücksicht auf so viele, die man vielleicht damit vor den Kopf stoßen könnte oder ein bisschen enttäuschen könnte. Oder man sagt der Familie, hey, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit für euch, weil ich will jetzt hier eine erfolgreiche Firma aufbauen oder wie auch immer. Und ich meine aber mit gutem Egoismus, dass man trotzdem sich an erste Stelle stellt. Seine eigenen Bedürfnisse und seine Wünsche an erste Stelle stellt und alle anderen kommen dann später.
Was jetzt im Umkehrschluss nicht heißen muss, dass du rücksichtsloser wirst?
Genau. Die Reihenfolge ändert sich aber.
Aber deine Prioritäten ändern sich.
Ja.
Und ich bin der Überzeugung, ich hatte gestern Abend witzigerweise zu dem Thema ein Telefonat, weil jemand bei mir aus der Familie, der relativ jung ist, Anfang 20, jetzt neben der Ausbildung noch eine Werkstatt eröffnet hat zum Thema Autoaufbereitung und weniger Zeit hat für seine Freundin, die Freundin weniger Verständnis dafür hat. Und ich da gesagt habe, Moment mal, habt ihr davor nicht drüber gesprochen, dass das die logische Konsequenz ist, dass wenn du Azubi bist und da danach noch in deine Werkstatt gehst, dass du weniger Zeit mit ihr verbringst, weil, wenn ihr es ja ernst meint, was ihr tut, er ja das für eure Zukunft macht auch ein Stück weit, ja. Und ja, doch, aber sage ich, irgendwas passt da nicht, ja. Weil entweder, wenn das so die richtige Partnerin ist oder der richtige Partner, dann unterstützt er dich auch in dieser.
Aber auch eine Beziehung ist ja reiner Egoismus. Und zwar von beiden Seiten.
Führ mal aus.
Du bist ja in einer Beziehung, weil du egoistisch bist. Du sagst, ich will den oder die als Partner haben, weil die finde ich so toll und die sieht so gut aus oder der sieht so gut aus und der ist so lustig oder, oder. Also das heißt, man nimmt ja logischerweise niemanden, den man nicht mag, sondern man nimmt ja jemanden, wo man sagt, der tut mir gut, der macht mich kompletter und so weiter und so fort.
Aber so suche ich mir auch meine Freunde und Geschäftspartner.
Genau, das ist alles Egoismus. Ja, das machen wir nicht aus Nächstenliebe. Wir sagen ja nicht, hey, sag mal, brauchst du einen Freund? Ich könnte einer für dich sein. Sondern na, das aus einer selbstsüchtigen Eigeninitiative heraus freundet man sich ja mit Menschen an.
Bist du in einer Beziehung?
Ja, ich bin verheiratet.
Verheiratet? Ja. Ich habe ja schon einen Ring gesehen an deinem Finger.
Ja, genau.
Mhm. Kinder? Noch keine Kinder?
Nein, niemals.
Nein, niemals?
Nein, niemals.
Die Themen werden ja hinten raus immer interessanter, Mensch. Wir haben uns ja eine Stunde lang aufgewärmt gefühlt. Jetzt kommen die Crispy-Sachen auf den Tisch. Okay, nein, niemals.
Nee.
Führ mal bitte aus.
Ja, nee, war nie Teil meines Konzeptes.
Teil deines Konzeptes?
Nee.
Du willst aber keine Nachkommen?
Nee.
Keine kleinen Backhauses haben?
Nee.
Die irgendwann dein Verlagsimperium.
Nee, das ist mir tatsächlich scheißegal. Daher kommt übrigens auch mein Spruch nach mir die Sintflut. Ich habe ja keine Kinder. Das wurde ich nämlich damals mal, da kommt der Spruch ursprünglich her, gefragt, ja von wegen, wer soll denn mal deine Firma erben und so. Und ich sage, das ist scheißegal, das kann alles sterben nach mir die Sintflut. Ich habe keine Kinder, ich muss das niemandem vererben. Ich muss hier niemanden irgendwie für die zweite Generation vorbereiten oder wie auch immer. Das ist mir ganz egal. So kam ich bin ja nicht schlagfertig, so kam diese einen ZDF-Nachrichtensendung, als die mich gefragt haben, ja, was tun Sie denn für die nächste Generation? Da habe ich dann ja gesagt, Name der Sintflut, ich habe keine Kinder. Das ging ja damals auch sehr
stark. Da wurdest du auch festgenagelt, das weiß ich noch.
Das gab auch einen guten Shitstorm. Aber das fiel mir nur dadurch ein, dass ich zuvor, ein paar Tage vorher, in einer anderen ZDF-Reportage mitgemacht habe und die mir diesen Satz vorgelesen haben, dass sie den gerne nochmal aus meinem Mund hören würden. So, zwar aus dem Zusammenhang gerissen, so, aber sie wollten das gerne einspielen, um mich so ein bisschen kontrovers darzustellen, sozusagen.
Und deswegen. Jetzt musst du aber auch eine Partnerin finden, die genauso denkt wie du. War das schwierig?
Nein, das musst du nicht. Nein. Ich habe eine Partnerin, die nicht so denkt.
Die nicht so denkt wie du?
Genau.
Jetzt seid ihr ja nicht nur Freund, Freundin, Lebensabschnittsgefährte, wie man das so heute. Das ist ja nicht, seid ihr verheiratet.
Ja.
Das heißt, sie hat ja trotzdem irgendwo sich damit committed.
Ja.
Mit dir zusammen zu sein,
ja.
Dich zu heiraten,
mhm.
Hat einen Kinderwunsch und du hast keinen. Und ihr versteht euch, glaube ich, trotzdem ganz gut.
Ja, ja.
Wie funktioniert das in der Praxis?
Du, das weiß ich nicht. Da gibt's, also wir folgen da keine Anleitung.
Es ist einfach, ihr versteht euch trotzdem, es ist alles wunderbar, harmonisch.
Ja, ja genau.
Warum frage ich so? Warum bohre ich so?
Aha.
Es hat einen ganz bestimmten Grund. Ich adaptiere das, was du jetzt mir gerade erzählt hast, auf unsere Gesellschaft.
Ah.
Was für ein Problem haben wir heute?
Mhm.
Grundsätzlich.
Mhm.
Wir können keine Meinungen akzeptieren.
Das ist richtig.
Wir haben das Problem, warum herrscht Krieg? Warum haben wir auch diese komischen Diskussionen, die geführt werden? Warum gibt es nur noch rechts und nur noch links und keine Mitte mehr? Weil wir keine Meinung mehr zulassen. Ich muss dich von meiner Meinung überzeugen.
Mhm.
Also ich habe eine Meinung, du hast eine Meinung.
Mhm.
So, du hast einen Standpunkt, ich habe einen Standpunkt.
Mhm.
Jetzt können wir diskutieren,
mhm.
Können uns danach immer noch die Hand geben und den Raum verlassen und alles ist fein.
Ja.
Das gibt's heute nicht mehr.
Ja, ja.
Das heißt, warum habe ich jetzt gerade so ein bisschen übertrieben,
ja, ja.
Und bin tief reingegangen?
Mhm.
Weil ich zeigen wollte, witzigerweise sinnbildlich, mit deiner Beziehung oder mit deiner Ehe, die du führst, mit deiner Frau, dass du, der keinen Bock hat auf Kinder, deine Frau, die aber Kinder möchte, ihr trotzdem ein Paar seid, zusammen seid, verheiratet seid und es funktioniert trotzdem.
Ja.
Jetzt kannst du das auf alles andere, was wir da draußen haben, adaptieren und ich glaube, wir hätten viel weniger Probleme, viel weniger Kriege da draußen, wenn man schlussendlich so miteinander umgehen würde.
Ja, und man kann auch nicht jedes Problem lösen. Das ist einfach auch so.
Ja, aber weißt du, was wir können? Nicht jedes Problem lösen, aber für jede Lösung ein Problem finden. Also
ja, das können wir gut.
Da sind wir Meister darin.
Ja,
und vor allem Probleme erschaffen, die es gar nicht gibt.
Ja, ja.
Anstatt die richtigen Probleme zu lösen.
Mhm. Ja.
Wir brauchen mehr Macher, hieß auch mal eins.
Das ist mein aktuelles Buch.
Das ist ein aktuelles Buch.
Genau.
Spiegel Bestseller?
Yes.
Worauf gehst du da ein?
dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, die Unternehmer verteufelt, die Kapitalismus verteufelt und
von Steuern aber eigentlich am Leben erhalten wird.
Diese bösen Leute leben, das ist sogar ein Argument, leben auf dem Rücken der Gesellschaft auch noch. Also das finde ich ja noch besonders schlimm. Und dieses Bild ist vollkommen falsch. Ich mache aber auch dem Unternehmertum einen Vorwurf, dass es das nicht aufklärt. Es gibt zu wenig Kampagnen darüber, was das Unternehmertum, was die Wirtschaft bewirkt, Positives in der Gesellschaft auch. Und deswegen habe ich ein Buch darüber geschrieben und habe auch mit einigen Unternehmern gesprochen und habe die auch um Zitate gebeten, warum eben Unternehmer die Welt retten. So ist der Untertitel. Und das gilt für viele Bereiche. Das gilt für den Staat als solches, gilt fürs Bildungssystem, das gilt für Gesundheit, das gilt sogar für Kultur. Also ohne Wirtschaft, ohne Kapitalgeber ist das alles nichts und alles völlig sinnlos. Das heißt, selbst wenn ein Unternehmer pur egoistisch an seinen Zielen arbeitet, tut er trotzdem indirekt einen großen Dienst an der Gesellschaft, eben durch die ganzen Nebeneffekte, die er dadurch produziert. Er muss Mitarbeiter beschäftigen, er muss viele Dinge kaufen und mieten und tun.
Umsatzsteuer hier, Umsatzsteuer da.
Steuern zahlen sowieso.
Einkommensteuer dort.
Kultur fördern, wie auch immer. Was ich aber noch viel wichtiger finde, ist tatsächlich, dass der Innovation vorantreibt. Meistens auch aus Egoismus, weil er ein geiler, erfolgreicher Unternehmer sein will. Aber das schaffst du nur, indem du deiner Konkurrenz einen Schritt voraus bist. Das heißt, irgendein neues, pfiffiges Produkt erfindest oder ein Verfahren. Zum Beispiel grüner fliegen oder mit einer Batterie Auto fahren oder. Und das bringt richtige Innovation in die Welt. Medikamente, Medizin und so weiter. Ja, ich meine, das hilft ja vielen Menschen. Nicht in jedem Fall, aber im Großteil kann man sagen, dadurch passiert viel Gutes auf der Welt.
Wie viele Bücher hast du denn mittlerweile schon rausgebracht?
Ja, 4, beziehungsweise wenn man es genau nimmt, 5.
Okay. Das Erfolgreichste war wahrscheinlich das letzte, oder?
Nein.
Nein?
Nein. Bullshit Rules.
Bullshit Rules?
Ja, das war das Erfolgreichste. Weil das ist so eine Urlaubslektüre. Das sind so 50 Regeln, die man brechen muss, um Erfolg zu haben. Immer so auf einer Doppelseite, so aufgearbeitet. und das kam gut an. Das wurde an allen Stränden der Welt, wurde das sozusagen gelesen.
Sehr abgefahren.
Ja, weil das ist so schön dünn und leicht zu lesen und so weiter.
Dann bist du jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Also man sieht ja, du bist so gefühlt Multi-Unternehmer. Du hast das Konzept verstanden der Vielfältigkeit. Du bist auf Amazon Prime seit einer ziemlich langen Zeit mittlerweile, leben auf der Überholspur. Unterwegs?
Ja, wir haben sogar 3 Produktionen, die aktuell auf Amazon Prime laufen.
Die wären?
Beraterleben auf der Überholspur ist unsere Reality-Serie. Mhm. Dann haben wir eine Doku-Reihe Deutschland, deine Unternehmer. Mhm. Und dann haben wir Wirtschaft TV Wissen. Das ist eine Wissens-Doku-Reihe.
Seit wann betreibst du das jetzt mit Amazon Prime?
Das ist eine gute Frage. Also mit Amazon Prime arbeite ich jetzt, glaube ich, schon seit 7 Jahren oder irgend sowas zusammen. Und Beraterleben auf der Überholspur ist, glaube ich, gestartet 2024, 23.
Was ist deine Intention gewesen damit so ein Stück weit? Einfach nur
Also mit dem Format selber wollte ich Spaß haben. Also ich,
Spaß?
Ja, ich mache ja viele Dinge. Ich mache ja viele Dinge, weil sie mir selber Spaß machen würden. So ein Erfolgmagazin fand ich selber einfach toll und wollte es gerne selber lesen. Und so eine Serie über Business-Content wollte ich immer selber gerne gucken. Hab mir dann auch ein paar amerikanische und so weiter besorgt. Aber das hat mir auf Deutsch immer gefehlt. Dass es so eine Business-Reality auf Deutsch gibt, wo man echt mal so ein bisschen mitreisen kann. Und das Konzept dreht sich ja darum, echte Berater in ihrer Realität zu begleiten und die Aufs und Abs auch zu zeigen vor der Kamera. Und das ist halt spannend, so, ne, wenn der Deal schief geht und dann versuchst du es irgendwie zu retten irgendwie und musst wie wild rum telefonieren und so weiter. Und ja.
Und wenn du von Beratern sprichst, was sind das da für Menschen?
Alles Mögliche. Finanz, Personal, Immobilien, alles Mögliche, wo jemand beratend tätig sein kann.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich meine, du produzierst das ja, ne? Und dann wird das bei Amazon Prime ausgestrahlt. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie...
du brauchst halt einen Vertrag. Ja.
Tante Emmas Würstchentheke TV, keine Ahnung, sondern Prime ist ja schon eine Ansage. Mhm. Wie funktioniert das so? Ich bin jetzt Laie morgen, ja, und ich fühle mich auch dazu berufen. Ich möchte auch so eine geile Serie produzieren oder loslegen und sage, hey, Das, was der Backhaus da macht, das finde ich geil.
Ja.
Ich will auch.
Da musst du das Gleiche machen, da musst du das Gleiche machen wie ich. Da musst du erstmal einen Piloten drehen, sozusagen, auf eigene Kosten, damit der Filmverleih sieht, was du da hast, sozusagen. Also was
ja, kostet sowas?
Kann ja jeder behaupten, dass er irgendwie eine Kamera hat und er zieht es los und macht da was. Aber die Postproduktion ist ja meistens das große Geheimnis. So, ja. Also das Material zu drehen ist ja nicht so schwierig.
Entsprechend zu schneiden.
Daraus nachher eine Story zu machen, die irgendwie Sinn macht mit Musik und allem drum und dran. Genau. So, und gut, das kommt drauf an, was du dafür zahlst. Ob du da jetzt 20.000 für zahlst oder 200.000, das kommt eben auf den Umfang der Produktion drauf an und mit was für einer Sache du da arbeitest. Und dann gehst du zu einem Filmvertrieb. Davon gibt es ja einige in Deutschland. Gibt die großen, so eine Universal oder Paramount und Co. Gibt aber auch kleinere. Und da muss man sich mit diesem Material dort vorstellen und sagen, würdet ihr das vielleicht, würdet ihr uns vertreten gegenüber den großen Anbietern, Streaming und TV und so weiter und so fort. Und genau, und wenn du dann Glück hast, dann kriegst du einen Vertrag und dann versuchen die das zu platzieren bei den verschiedenen Plattformen und Fernsehsendern und so weiter.
Was hat denn deine Pilotfolge gekostet damals?
Ja, wir haben ja eben schon festgestellt, man sollte nicht so viel über interne reden. Ne?
Aber Ausgaben sind, glaube ich, nicht so schlimm wie Einnahmen. Okay, ja, okay, wir halten fest. Was haben wir jetzt alles gehört? Verlag, dann bist du in Universitäten und Schulen unterwegs. Hm. Machst du das ehrenamtlich? Wirst du da
Nee, das ist ehrenamtlich.
Ja?
Ja, natürlich, klar.
Warum? Sagst du, hey, du willst der jungen Generation irgendwie so ein bisschen was mitgeben? Oder meine Kinder sind, du willst ja selber keine bekommen? Aber sie dann trotzdem zu unterrichten oder was mitzugeben?
Ja, ist eine gute Frage. Ich hab mich das psychologisch noch gar nicht, vielleicht ist es einfach so meine Revanche, dass ich einfach nie Bock auf Schule hatte und jetzt einfach da vorne stehe irgendwie als Lehrer sozusagen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Okay.
Ja,
okay.
Aber ist schon lustig.
Verleger, Speaker auf Unis und Schulen ehrenamtlich unterwegs, dann habe ich übrigens auch gemacht in der Vergangenheit.
Da das gab's,
ja.
Das machen ja die meisten, machen viele.
Ja, bei mir war es so, dass bei meinem ersten Bühnenauftritt vor, ich weiß gar nicht, 2021 war das, kamen zwei Jungs auf mich zu, die haben ein Format, der heißt Der Zukunftstag.
Okay.
Und die gehen auf Schulen, Abschlussklassen und haben dann das Thema Finanzen, Wohnen, Versicherung und noch irgendwas.
Lass mich ran, Immobilien?
Also
oder
Wohnen, also Mieten.
Ach, Wohnen, ja.
Wohnen,
ja.
Mieten, ja. Versicherung,
okay.
Finanzen und Steuern. So, ja, so. Ja. Und dann haben die aus allen vier Bereichen immer einen Vertreter oder Vertreterin da gehabt.
Sehr cool.
Und dann haben die das Konzept gehabt und da wurden dann diese 4, 5 Abschlussklassen unterrichtet an einem Tag in allen Bereichen. Und dann hat man dann rotiert und die hat mich dann angesprochen, hey, das war noch so ziemlich am Anfang.
Ja, schön.
Könntest du dir vorstellen, den Bereich Wohnen zu machen? Und sag ich, ja, warum nicht? Ich meine, ich habe jetzt die letzten Jahre was erschaffen, was erreicht. Ich bin angekommen irgendwo, ich bin selber Hauptschüler.
Ja.
Schule war nie mein Ding, war mehr vorm Klassenzimmer als im Klassenzimmer. Aber trotzdem finde ich es wichtig, jetzt aus meiner Sicht der Dinge, in dem Alter, wo ich jetzt bin, mit der Lebenserfahrung und allem, was ich mitgemacht habe, so ein bisschen was zurückzugeben.
Ja.
Also ich bin Freund von, wenn dir Gutes widerfährt, dann solltest du einfach auch wieder was zurückgeben. So, ne? Also ich bin da so ein bisschen spirituell eingehaucht vielleicht, keine Ahnung. Und dann haben wir das gemacht, wir haben das getestet gehabt, hier direkt in der Schule in Stuttgart-West, wo wir jetzt gerade sind, WG West. Beim ersten Mal kam er richtig gut an. Ich war so der beliebteste von allen, weil ich halt der Influencer auch noch war. Also die anderen kamen dann von der AXA und von der AOK und von irgendeiner Steuerberaterkanzlei, die kannte ja niemand. Nee. Bei mir war es ja dann so, oh, das ist ja der TikToker und der Instagram-Star und der erzählt uns jetzt, was hier über Mieten und Wohnen und können wir Selfies machen zusammen und keine Ahnung. Also war ein schöner Nebeneffekt und für mich auch geil zu sehen, wie das funktioniert. Ich hatte so eine Lehrerfunktion. Das war wahrscheinlich derselbe Moment wie bei dir.
Ja.
Da sitzt du da und dann kannst du meinen Schülern sagen, so jetzt still, ihr zwei hört auf zu stören, ich check das, was ihr macht. Auch wenn ich mich umdrehe, ich habe hinten auch Augen. Ja. Aber ich fand das geil. Ich habe das dann so 4, 5, 6 Mal gemacht, ehrenamtlich. Ich habe immer gesagt, so, hey, so Umkreis 20, 30 Kilometer Stuttgart, bin ich am Start. Die haben das so im Jahr, hatten die, glaube ich, 800 Veranstaltungen in ganz Deutschland, wo wir das durchgezogen haben. Aber ich fand das schön. Also mir hat das Spaß gemacht. So. Nicht immer nur alles so monetär und irgendwie immer Geld verdienen, Geld verdienen. Also auch so karitative Dinge habe ich dann immer wieder mal gerne zwischendurch so. Ja, doch. Ja. Ich finde das wichtig. Weil,
ich spende auch sehr viel.
Ja, also ich erzähle und zeige nicht immer alles. Ist ja auch nicht so wichtig. Manchmal setze ich dann so Akzente natürlich. Dann kommen immer die Leute und sagen, warum musst du das zeigen? Man macht das ja und hier und will sich damit profilieren. Sage ich, ja, es gibt doch die andere Seite. der Inspiration. Ja, ne? Weil ja, wenn ich das zeige, oder ich war jetzt auch beim RTL Spendenmarathon mit dabei,
ja, super,
mit einigen Coaches, wo wir was Tolles gemacht haben. Und auch hier jetzt gerade der Kollege, der hinten sitzt, der kam, hat hier so eine Fußballmannschaft in Stuttgart, die sind alle sehr ausländerlastig gewesen, die wollte dann jemand sponsoren, ne, weil da zu wenig Deutsche im Team waren. Ja. Da habe ich gesagt, weißt du was, komm, ja, was kosten die Ersatztrikots? Ja? Ja, ja. 1700 Euro, machen wir, ja, kein Problem. Ist ja mein Logo vorne drauf,
ja,
das habe ich dann auch gepostet gehabt, so, weil ich die Story interessant fand, also klar, traurig und interessant zugleich.
Ja.
Aber ich finde das immer wichtig und interessant, auch was zurückzugeben, so egal in welchem Bereich, RTL Spendenmarathon, irgendwie Kinderhospiz und was es nicht alles da draußen gibt, alte Menschen, ich habe auch schon an Rentnern draußen irgendwie Kohle verteilt von meinen Einnahmen und habe das begleitet und gerade das Thema zeigen, wenn es dir so in einem Maß ist, wo ich sag's jetzt nicht jeden Tag irgendwie so tun, als wärst du, keine Ahnung, Jesus. Aber ich finde es wichtig, so diese Impulse auch zu setzen draußen und zu zeigen und Leute zu inspirieren, weil wir denken immer, wenn wir helfen wollen, müssen wir immer ans andere Ende der Welt gehen, wo irgendein Elend ist.
Ja, ja, nee.
Aber genau, ich finde, das Elend beginnt schon vor der Haustür.
Voll.
Und da musst du gar nicht so weit gehen. Weil wenn ich hier rausgehe bei mir in Stuttgart, wie oft sehe ich dann irgendeinen alten Mann oder eine ältere Dame, die nach Pfandflaschen sucht. Ja, da geht's ja schon los.
Ja, die Herausforderung, ich meine, wir haben das Thema Kinder jetzt auch gerade gehabt, die Herausforderung ist ja, wo setzt man an und wo, du kennst ja dieses Fischerprinzip.
Ja.
Also meinst du, gebe ich jemandem einen Fisch oder zeige ihm, wie man angelt? Da muss man eigentlich früh anfangen. Ne?
Ja.
Und als meine Frau die Backhaus-Stiftung gegründet hat vor ein paar Jahren, ging es ja eher darum, zum Beispiel auch so Kinder in der Grundschule, manchmal sogar schon in der Kita so fördern und so weiter. Und sowas bezahle ich dann auch gerne, weil das ist natürlich etwas, das kann sich dann auch, das ist ja dann auch für die ganze Gesellschaft irgendwie eine sinnvolle Sache. Ne?
Aber lieber Julian, da muss ich dich dann leider festnageln an der Stelle. Dann ist es ja gar nicht so nach dir die Sinnflut. Hör mal, also ich finde, das, was
ich
so ein
mich
bisschen...
Das, ja, ich hab mich das auch oft gefragt. Ich glaube, das ist eher so ein Thema, dass es mich nicht, also ich selber würde so ein Projekt nicht machen.
Mhm. So. Aber Projekte unterstützen.
Aber warum mache ich das dann? Ja, weil ich es kann. Also ich finde, wenn man etwas, wenn es einem nicht wehtut, irgendetwas zu unterstützen, wo dann vielleicht einige von profitieren, why not? Denke ich mir dann so.
Mhm. Wie siehst du dich so in der Entwicklung als Verleger? Also wie geht so die Reise für dich weiter? Wir haben ja vorhin kurz angeschnitten oder ein paar Mal erwähnt, dass ja die Medienbranche wirklich so auf dem absteigenden Ast ist. Also sowohl Zeitung, Magazin als auch TV kriege ich ja alles mit.
Ja.
Also ich kenne ja auch viele Journalisten und Leute aus dem TV und hat ja auch schon Moderatoren hier. Und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das ist ja bittere Wahrheit.
Ja.
Dass die ja auch davon betroffen sind. Ne? Wir haben eine allgemeine Wirtschaftslage, die sehr zugespitzt ist. Ich weiß nicht, ob das gestern, vorgestern, wenn du ja jeden Tag liest, VW und Porsche, was da abgeht, 50.000 Stellenstreichungen, 98 oder 90% Umsatzeinbruch oder Gewinneinbruch von 5,3 Milliarden auf 90 Millionen.
Ja.
Siehst du der Zukunft entspannt entgegen so?
Ich sehe ihr sehr entspannt entgegen, weil ich mich gar nicht so eindimensional als Verleger verstehe, sondern als Medienschaffender. Und ich werde immer schauen, dass wir interessante Medieninhalte bringen. Und ich weiß, dass ich mit einer Serie auf Amazon Prime viel erfolgreicher sein kann als mit einer Zeitschrift im Kiosk irgendwo. Ne? Das ist einfach so. Das eine ist limitiert, das andere hat eigentlich keinen Deckel. Und das ist etwas, wo ich in der Zukunft sage, ich muss keine Blätter bedrucken. Das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt machen muss. Mhm. Aber dass wir irgendwie Stories erzählen, dass wir Interviews machen, dass wir Geschichten erzählen, das werden wir weiterhin machen. Aber in welcher Darreichungsform, auf einem Bildschirm oder auf einem Blatt Papier oder wie auch immer, das wird einfach die jeweilige Zeit zeigen.
Gibt es eine Berühmtheit, mit der du noch unbedingt ein Interview machen wollen würdest, das bis heute nicht geklappt hat?
Du, man hat immer Leute auf dem Zettel und man muss teilweise sehr lang dranbleiben, sehr geduldig bleiben. Bei Dieter Bohlen habe ich 7 Jahre gewartet.
Ja,
also ich habe natürlich nicht jeden Tag gefragt, so, ne, aber ich habe immer regelmäßig nachgefragt und irgendwann war die Zeit dann mal günstig. Und da gibt's auch noch andere. Ich hätte auch den Thomas Gottschalk gerne nochmal gehabt und so weiter, aber manchmal ist es einfach dann noch nicht so die Zeit reif. Die müssen ja auch mal irgendwie eine Motivation haben. Die müssen irgendwie immer denken, was bringt mir das? Weil das sind ja auch alles Egoisten und das verstehe ich voll. Und deswegen, wenn ich ein schlechtes Timing habe und zu einem Zeitpunkt frage, wo derjenige in Anführungsstrichen ja gar nichts zu verkaufen hat, warum soll der sich dann anstrengen? Das macht er dann nicht.
Ich merke das bei Künstlern witzigerweise. Ich habe jetzt hin und wieder Künstler einladen wollen. Klar, die sagen so, CD raus, hey, immer. Können wir das machen? Weil dann und dann kommt ein Album raus. Logisch, dann macht es auch Sinn, das zu promoten. Ja, klar. Weil über was soll ich sonst reden?
Genau.
Interessant. Eine letzte Frage habe ich noch. An die Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen. Wenn Sie heute sagen, hey, ich möchte auch in die Medienbranche einsteigen, 2026, mit deiner Erfahrung der letzten 21 Jahre, was würdest du den jungen Menschen heute als Tipp mit auf den Weg geben?
Ein Tipp, oh Gott.
Oder es können auch zwei, drei sein.
Naja, ich fange mal ganz an der Basis an und dabei belasse ich es dann auch. Es funktioniert nur, wenn du da dran bleibst. Es funktioniert nur, wenn du nicht sofort so eine Instant Gratification haben willst.
Was ist eine Instant Gratification für die Leute, die das
Eine sofortige Befriedigung. Wenn du jetzt anfängst und erwartest dir morgen die ersten Ergebnisse.
Ach, die ersten Erfolge und Ergebnisse.
Das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Das ist dann auch egal. Da kannst du dann auch beantworten, ob du als Influencer startest oder ob als Medienunternehmer oder wie auch immer Medienschaffender. Wenn du erwartest, dass morgen deine Zahlen durch die Decke gehen, das ist natürlich Quatsch. Sondern du musst teilweise jahrelang dranbleiben. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir in den Anfangszeiten war oder so. Aber bei vielen ist es so, weißt du, du machst Video und Video und Video und Beitrag, aber irgendwie geht nicht so richtig durch die Decke. Mhm. Und wenn du ein Jahr dranbleibst oder zwei, irgendwann kommt der Durchbruch dann. Aber der Erfolg küsst sozusagen nur die Disziplinierten und alle anderen, ja, die haben dann halt Pech gehabt, ne?
Also, wir fassen zusammen. Du solltest diszipliniert sein, dranbleiben und nicht aufgeben, vor allem, wenn die schnellen Erfolge nicht kommen. Gerade für die jungen Menschen, ich kann es immer nur wiederholen, interessant und wichtig zu hören, weil leider Gottes Social Media suggeriert ja oft was anderes.
Genau.
Dass wir alle nur schnell und hektisch reich werden. Mhm. Und die es nicht tun, sind nicht erfolgreich genug.
Ah, das Vergleichen, das wäre auch noch so ein guter Tipp an junge Leute. Ne?
Ja.
Bloß nicht. Also, was der andere da macht, der ist viel schneller und ich muss das auch so schnell und ich muss mal irgendeine Abkürzung nehmen, auch wenn sie nur halblegal ist oder so. Also das ist ärgerlich.
Da gehe ich auch in meinem Buch auf die Fresse meinen Weg zum Erfolg ein, weil du gesagt hast, wie lange das bei dir gedauert hat. Mhm. Und ich kann sagen, ich war länger im Leben nicht erfolgreich als erfolgreich. Mhm. Also der Kollege da hinten, der da sitzt, der begleitet mich schon seit 25 Jahren, der kennt so meine ganzen Stationen, die ich so mitgemacht habe.
Ja, war der bei den Disco Promotions und so dabei?
Wir haben damals sogar Events zusammen gemacht, ja, Künstler gebucht aus den USA.
Ja, genau.
Hier volles Programm, uns um die gekümmert, also von Pontius bis Pilatus, alles gemeinsam durchlebt. Aber ich bin jetzt 42, werde jetzt 43 im Oktober und das war auch der Grund.
Bist du auch vage?
Ja.
Ich auch.
Wann hast du Geburtstag?
8. Wieso, wann hast du?
Am 8.
Ach, witzig.
Das ist jetzt nicht abgesprochen, ne? Also nicht, dass ihr denkt, das war jetzt gestaged oder so. Ja, 8. Oktober, 8.10.83.
Super, welche Uhrzeit?
Da bin ich raus. Irgendwas mit 20 Uhr war das.
Ach so, ja, nee, ich bin mittags.
Okay, krass. Das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe damals zu Christian Jund hier vom Next Level Verlag, der ja wirklich ein Hammer-Verleger ist an der Stelle. Props gehen raus. Mhm. 3 Jahre war er mir dran.
Offiziell natürlich nicht. Das wird rausgeschnitten.
Ja, nichts gehört. Nein, Spaß beiseite. Also das war dann auch der Grund, weil die letzten fünf Jahre, paar Monate waren ja alle Verlage irgendwie bei mir schon. Der Haufe, München Verlagsgruppe, wollten alle was machen. Und ich war halt immer so unterwegs und habe gesagt, ja, ich habe keinen Bock aus Ego-Gründen ein Buch zu schreiben, um einfach nur irgendwie meine Bio auf Instagram und LinkedIn zu schreiben. Autor, ja. Hat mich nicht gebockt. Ich wollte, wenn ich ein Buch rausbringe, weil das war für mich schon was Besonderes, es soll eine Sinnhaftigkeit dabei sein. Und das habe ich alles schonungslos in meinem Buch mit aufgegriffen, wo ich gesagt habe, so hey, das Leben besteht nicht aus schnell und hektisch reich werden, aus über Nacht erfolgreich werden. Ja. Da gibt es also viele Nächte, wo du nicht erfolgreich bist. Und ich habe so viel auf die Fresse bekommen im Leben. Und dann durch das, was da noch passiert ist die letzten Jahre mit der Presse, und dann habe ich gesagt, so jetzt ist es Zeit, das Ganze aufzuarbeiten und zu sagen, hey, guck mal, und dann noch mit dem Titel, ne, gerade in der Zeit, wo wir uns ja befinden, wo wir ja alle sehr empfindlich sind, das Buch Auf die Fresse, mein Weg zum Erfolg zu nennen, war der richtige Zeitpunkt. Glücklicherweise, ja gut, wenn das ausgestrahlt wird, ist es schon bekannt, bin ich dann auch Spiegel-Bestseller geworden. Ja, Hat mich auch sehr gefreut, wenn man so ein Dreivierteljahr an einem Buch arbeitet, ja, so genau. Die Lorbeeren dann ja. auch zu ernten. Aber das war eigentlich auch so der Sinn, dass ich gesagt habe, so, hey, mir gefällt das nicht, was draußen auf den sozialen Medien und sonst so propagiert wird, so dass alles so toll ist und Friede, Freude, Eierkuchen und uns Unternehmern scheint ja jeden Tag die Sonne aus dem Arsch. Das ist eben nicht so, ja. Du hast auch sehr, sehr viele Struggles und sehr, sehr viele Misserfolge und Probleme und Herausforderungen, mit denen du kämpfen musst. Aber das ist ein großer Unterschied. Wir stellen uns diesen Herausforderungen und vor allem, was die meisten, und da fange ich schon in der Politik an, bevor wir jetzt wieder abdriften, wir übernehmen Verantwortung. Mhm. Da gibt es sich, yo, die Schuldenbremse wird nicht angefasst, ne? Und 3 Wochen später machen wir erstmal 1,6 Billionen neue Schulden, ne? Mhm. Und keiner weiß, was passiert ist.
Ja.
Aber ich will jetzt nicht wieder neues Fass aufmachen, ich war ja schon am Ende angekommen. Julian, war mir eine große Freude,
ja,
dass du
auch.
Mein Gast warst.
Vielen Dank.
Und uns einen Einblick in dein Leben gegeben hast als Medienunternehmer oder als Multiunternehmer. Du bist ja nicht nur Verleger, sondern wir hatten ja mal kurz einen Ausriss, so was du alles machst. Und ja, freue mich auf deine weitere Reise, freue mich auf weitere Artikel von mir bei dir.
Ja, so machen wir es.
Angefangen vom Sachwertmagazin, weiter zum Erfolgmagazin, war ich ja schon 2-3 Mal vertreten.
Genau.
Und danke für die Inspiration und für das Gespräch.
Ich danke dir.